Willkommen bei Talk Up Hof, der Schilcher-Podcast direkt aus dem Hofladen bei Jasmin Lewis in Eibiswald im Schilcherland. Ich bin Jasmin und ich lade mir einmal im Monat einen Gast aus dem Bereich Kultur, Kunst, Sport, Wissenschaft oder Wirtschaft ein. Alle haben Bezug zum Schilcherland oder zu Eibiswald, sind Weggezogene oder Zurückreiste. Wir quatschen übers Leben, das Tun und Sein und bei gekühltem Schilcherwein, eigenartigen Gesellschaftsspielen und feiner Live-Musik wird miteinander getalkt, gespielt, gesungen und genossen. Klingt lässig, oder? Und das Beste an der ganzen Sache, ihr seid mit dabei. Jetzt aber hereinspaziert in den Hofladen zu Talk Up Hof, der Schilcher-Podcast. Ja, du, wir reden schon von Himmel und Erde und alles, was dazwischen liegt und darüber hinaus. Wir haben schon einen super klassen Einstieg gemacht. Wie herrlich. So, jetzt husten wir uns und räuspern wir uns
noch
aus.
Räuspern wir uns noch fertig.
Das Mikrofon ist eingeschalten. Und ich sage in das Mikrofon hinein zu euch, ihr Lieben, die ihr zuhört. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei dieser neuen Folge, bei dieser September-Folge. Ja, und wir sind voller Elan, vielleicht ein bisschen deformiert im Gesicht. Das könnt ihr euch dann nachher anschauen bei den Fotos. Ich muss lachen. Mein Gast, meine Gästin gegenüber reißt schon das Gewand auf, weil auch sie hat ein Fatschen auf ihrem Fuß. Das ist sensationell. Wir sind ein bisschen die Zerschundenen heute, gell? Ich habe Pflasterl auf meiner Nase. Ja, du. Das passiert immer nur, wenn man was arbeitet und wenn man was tut. Ja, dann kann man schon die Schuhe finden, wegtragen. Also ihr könnt das Fotomaterial gerne euch anschauen, die Beweisfotos, wie wir krass ausschauen heute. Aber das ist uns alles egal, wir haben Sonne im Herzen. Und ich sage euch eines, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein heutiger Gast, ihr habt es vielleicht schon ein bisschen gehört jetzt davor, ist eine Frau, die nicht nur eine Kulturstätte aufgebaut hat, die über die Grenzen der Süd- und Weststeiermark hinausstrahlt. Die Rede ist vom Greithaus in St. Ulrich im Greit. Sondern diese Frau hat weit darüber hinaus Spuren hinterlassen und 13 Jahre lang leitete sie den Kulturverein, brachte internationale Kunstgrößen in die Region und bewies, dass kulturelle Strahlkraft nicht an Metropolen, große Städte oder den urbanen Raum gebunden ist. Doch ihr Wirken endet nicht bei Ausstellungen oder Konzerte. Mit ihrem beruflichen Hintergrund in den Medien, mit Bildungsarbeit und ihrem Engagement für die Region hat sie Kultur immer als Teil eines größeren Ganzen verstanden und sie nahbar, lebensnah und inspirierend an alle Menschen gebracht und gelebt. Die Grande Dame ist heute zu Gast. Juhu! Und befindet sich aktuell im Aufbruch in eine neue Lebensphase. Ich bin schon gespannt, was sie alles erzählen wird drüber. Und ich freue mich sehr, zwischen ihrer, so wie ich es immer geschrieben habe bei WhatsApp, Hausstandsauflösung und Urbanisierung, dass sie heute Zeit gefunden hat und einen Termin frei gehabt hat. Schön, dass du da bist, liebe Helena Wallner oder Helena Wallner.
Klingt beschwingter.
Jawohl, schön, dass du da bist. Hallo.
Herzlichen Dank für die Einladung. Freue mich sehr. Ja. Überhaupt bei diesem Ausblick.
Wir sitzen da beim Panoramafenster. Ihr werdet die Fotos ja eh schon kennen. Alle, die heute das erste Mal zuhören, ja, das ist, wir sind in einem Hofladen und wir sitzen an einem Birnenholztisch und auf dem steht unser Mikrofon, auf dem stehen Blumen. Talk Up Hof, Tafel steht da und wir haben schon Wasser in unseren Gläsern. Mein iPad ist da, die Sonne scheint einer. Draußen vor dem Fenster steht der Lindenbaum, ein Glas. Und es liegt auch ein Buch am Tisch, zu dem kommen wir später auch, gell? Es gibt viel zu besprechen, nämlich über Erfahrungen, über Visionen, über den Weg, den du gemacht hast und noch hast und machst und gehst. Puh, also. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Man merkt es schon, in dem, wo sie da hinplaudert.
Ich erst.
Du, und wir sind aber nicht nur zu zweit, liebe Helena. Wir haben auch einen Mann an unserer Seite.
Jawohl. Unser Hahn im Korb.
Unser Hahn, den teilen wir uns heute, gell?
Luis, das wird spannend.
Ich freue mich sehr.
Ja, du darfst nicht fehlen, völlig klar, dass du dabei bist. Ja. Du,
Du hast eine... gleich zur Tat schreiten und euch was Gutes zu trinken bringen.
Ja. Wir bitten sehr darum.
Das ist fein.
Ja, ich wollte zur Bar.
Ja, du spazier mal um. Ich bin schon gespannt, was du uns heute bringst.
Ja.
Kaffee wird es hoffentlich gerne sein. Ja. Und den Gläsern zu schließen,
ja.
Was Besonderes.
Die Gläser mag ich besonders.
Mhm. Wir haben gesagt, heute reißt man auf den Schilch auf Rezante, unser Onkel.
Auf den Onkel.
Ja, genau. Ist sie wirklich noch ein Onkel vom Louis benannt?
Ja,
ja, der Fritz.
Ihr habt schon gesehen, dass er mit seinen Weinen durch die Familie ackert.
Danke, Louis, fürs Einschenken.
Ja,
danke,
Louis.
Dann
zum Wohl.
Zum Wohl.
Zum Wohl.
Auf einen schönen Abend, klasses Gespräch.
Schönes Gespräch. Ein Hoch auf das Schilcherland.
Ja, aber wirklich. Das ist so klasse Suchen für uns parat hat, oder?
Und bitte, wir haben wirklich das Glück, wir leben dort, wo andere Urlaub machen. Das ist uns ja gar nicht bewusst, weil wir es immer haben. Mhm. Aber manchmal, wenn ich gehe gern die Klamm. Also einmal in der Woche mache ich die Altenbach-Klamm.
Wirklich?
In der Früh, weil, ja, naja, wenn man in die Jahre kommt, muss man was für den Körper tun, für den Alternden. Und die Klamm tut mir wirklich gut. Und wenn ich da oben dann beim Dertineck rausgehe, juchert sie manchmal vor lauter Freude, weil das Land, in dem wir da leben, so schön ist und zu jeder Jahreszeit so schön und prächtig ist, dass man wirklich, manchmal stimmt ja, ich kann ja nicht singen. Ich bin ja ein aphoner Mensch. Und wenn ich singe, leert sich der Saal abrupt. Aber da oben, vom Dertineck runter, bin ich allein und da stimme ich manchmal an, oh, wie herrlich ist das Leben.
Schön. Und wenn die Seele singt, dann klingt das immer schön.
Ja.
Weil da oben ist wirklich ein sensationeller Platz. Du, in den Shownotes vom Podcast, da wäre ja eine Verlinkung reingegeben zu Altenbach-Klamm. Das ist einmal ganz was Neues. Ja, das ist ja klasse, dass die Leute das erfahren und sehen, wie toll der Platz ist.
Und die haben sich auch bemüht jetzt, die haben es restauriert, die Klamm, also die Stufen haben schon, waren schon sehr in Mitleidenschaft gezogen und das hat der Herr Dertineck mit seinem Team wunderbar gemacht. Also der obere Teil, der anspruchsvollste, den haben sie wirklich herausgeputzt. Mhm. Habe ich eine Extraspende riskiert.
Oh, du bist gut.
Ja, woanders muss man auch Eintritt zahlen. Ja, also, dass man ein bisschen was in die Kasse dort gibt, das gehört sich eigentlich.
Du hast recht, das stimmt. Ja. Weil es ist immer wieder was zum Herrichten, gell? Ja. Gerade bei so einem Wanderweg oder bei so einer Klamm.
Nein, und gerade sind alles Holzbauten. Und Holz ist eben vergänglich. Aber das ist wirklich schön. Ich meine, wo hast du das? Normal musst du auf Urlaub fahren, dass du deine Klammwanderungen machen kannst. Ich hüpfe in der Früh aus dem Haus.
Du, welche Uhrzeit ist das, dass du hinfährst?
Jetzt steige ich schon um 6:30 ein.
Boah.
Und jetzt wird es halt dann, wenn es später hell wird, verschiebt sich's halt einfach. 7:30, also 7:30 ist das Letzte.
Mhm. Wie lange bist du unterwegs in der Klamm dann?
Naja, ich gehe ganz langsam, aber ich bleibe nicht stehen. Weil das tut gut, meine Lunge, als Journalistin habe ich sie natürlich drangsaliert, 50 Jahre, nein, nicht 50 Jahre, aber doch 30 Jahre mindestens durch heftiges Rauchen. Und das hat natürlich auch seine Folgen gehabt und da habe ich eigentlich also meine Lunge wieder aktiviert. Die gesunde Luft und das permanent, also das Durchgehen. Ich gehe ganz langsam, es dauert so 50, 55 Minuten, bis ich oben beim Ausstieg. Wenn dann im Herbst diese Dreidimensionalität kommt, wenn sich die Hügel so ineinander schachteln und diese Morgendünste dazu.
Oh, das auch, ja. Ja, viele andere kriegen da ihre Krisen, gell, in dieser Zeit, dieses Nebelwetter. Ja, aber ich finde es auch schön, wie man es auch immer betrachtet und welche Perspektive jetzt das einnimmt. Gell.
Ja, schön. Du, wenn wir schon da sind und beim Glas, es ist halt, kommt darauf an, ist jetzt die Flasche halb voll oder halb leer. Und wenn sie für dich halb voll ist, ist schon einmal gewonnen.
Ja, ist das deine Lebenseinstellung?
Ja, schon. Unbedingt. Ich bin sowieso, Gott sei Dank, ich brauche mich da nicht rühmen, es ist keine Sonderleistung. Es denke ich, es ist mir ein bisschen angeboren.
Ja.
Ich habe einfach eine Freude am Leben.
Mann, wie ist das? Ja. Und ich glaube, so eine unerschütterliche Freude, das zieht auch dementsprechend das an, oder? Zieht auch positiv was an.
Natürlich, es hat nur einen Haken, du schaust einmal ernst, springen alle zusammen und sagen, oh, was ist denn los?
Ist was passiert? Geht's dir nicht gut?
Was ist passiert?
Aber weil du vorher schon angesprochen hast, Medienzeit. Du hast bei der Zeitung gearbeitet, bei einer sehr großen Zeitung.
Ich habe bei der zweitgrößten Tageszeitung Österreichs, was ja keiner glaubt und auch viele nicht gewusst haben, weil es ist nur die Kronenzeitung in Österreich größer als die kleine Zeitung war. Und der Name natürlich ist ein Albtraum für uns alle immer gewesen. Du sagst, ich komme von der zweitgrößten Tageszeitung Österreichs. Ja, wie heißt denn ihr Blatt? Kleine Zeitung.
Die Kleine.
Also das war natürlich mein erster und mein prägender Chefredakteur. Also in meinem Leben, ich habe so viel Glück gehabt und ich habe so viel wertvolle Menschen an meiner Seite gehabt, die mich gefördert haben, die geschaut haben, dass auch für mein Fortkommen gesorgt haben. Und einer der ersten und wichtigsten war der Fritz Tschocklich, Langzeit-Chefredakteur der kleinen Zeitung. Und der hat mir dann einmal verraten, wenn er im anglikanischen Raum unterwegs war, hat er natürlich nicht Little Newspaper gesagt, sondern Styrian Times.
Oh my God, this sounds better.
Das ist ja cool.
Aha, ich bin ja schon ein altes Semester, was gehört aber andererseits zu den glücklichsten Jahrgängen dieser Welt. Weil ich 49 geboren, Krieg war vorbei, die Eltern sind, hab gedacht schon, gesagt, alles Aufbau, schön machen, gut machen, Kinder in die Welt setzen und denen soll es besser gehen und auf die schauen und so. Und das ist ja, und dann hat dieser Wahnsinnsfortschritt begonnen. Bei der Mondlandung waren wir dabei. Wir haben die freie Liebe haben wir das erste Mal gegeben. Wir waren die Ersten. Ja, es ist so. Im 68er Jahr habe ich gerade einmal maturiert gehabt, ne? Und fand mich auf der Straße wieder natürlich. Ne?
Wo bist du geboren, Helena?
Ach, ich bin ganz stolz drauf, in Graschak 36, Hausgeburt.
Ah, okay. Okay.
Und das liegt mitten im Sulmtal. Okay. Und zwar ist das die heutige Gemeinde St. Martin im Sulmtal. Mhm. War aber früher Gemeinde Dietmannsdorf, also ganz klein, da hat es ja noch die ganz zerbröselten Gemeinden gegeben. Und das ist an der Kreuzung, wo heute der Tankstelle steht. Also ist auch nirgends ein Tafel, hier wurde geboren.
Lass uns das hinstellen, oder? Das stellen wir noch auf.
Also das ist an der Kreuzung nach Deutschlandsberg. Das ist Graschak 36.
Okay.
Und meine Großeltern, ich bin eine geborene Krammer, Wallner ist mein angeheirateter Name. Und meine Großeltern, der Großvater hat ein Gasthaus gehabt und die Großmutter eine Gemischtwarenhandlung.
Okay.
Das war die Aloysia Krammer, der ich aus bestimmten Gründen noch doppelt dankbar bin, weil bei meiner Geburt, natürlich Hausgeburt, hat meine Mutter nichts zu bestimmen gehabt bezüglich Name, weil sie hätte gerne Veronika gehabt. Und so kommt die Großmutter, so kommt nicht in Frage, so heißen die Umsiedler, das geht nicht. Ist so. Und dann haben die zwei Großmütter gesagt, nein, dein Name. Und die Aloysia war die Wiffere und die Schnellere und hat die Unterlagen gepackt, allerdings erst 6 Tage nach meiner Geburt, weil ich war so ein kräftiges Kerlchen, da war keine Gefahr im Verzug. Und hat mich eben als Helena angemeldet.
Ach so.
Und darum habe ich den Vornamen von meiner Großmutter, mütterlicherseits, eine ehrenwerte Bauersfrau und für mich also auch ein großes Glück. Also ich habe meine Großmutter über alles geliebt.
Und ich finde es auch so schön, dass du auch weißt, wer ausschlaggebend dafür war, dass du diesen Namen trägst.
Ja,
ne? Weil ich glaube, viele Menschen machen sich gar keine Gedanken drüber. Wissen es gar nicht, oder es wurde nicht weitervermittelt weitergesagt, wer dafür verantwortlich ist. Ja. Sind nicht immer die Eltern, die den Namen geben.
Ja, mein Lieber, die alte Garde hat schon mitgemischt. Ja. Meine Großmutter, also die Helena, die hat mir auch immer eingefleischt, mir ja das A nicht stehlen zu lassen. Weil es gibt keine heilige Helene, sondern es gibt nur die heilige Helena, die Mutter vom Kaiser Konstantin, so ist ja nicht. Mhm. Und okay. Sie hat mir sogar mal ein bröseliger Druck, muss ich dazu sagen, so auf einem billigen Zeitungspapier, so ein Druck, wo die heilige Helena abgebildet ist, das hat sie mir überlassen.
Schön, hast du das noch?
Aber, ja, freilich. Schön.
Das hält mein Ehren sowas,
freilich, gell? Ja, das ist. Talk ab Hof, der Schilcher Podcast.
Talk ab Hof, der Schilcher Podcast.
Du, dann sind wir wieder beim Zeitungsdruck. Aber das wollte ich nämlich vorher einhaken, wie du gesagt hast, und erzählt hast, wegen deiner Stimme, dass das auch viel mit deiner beruflichen Vergangenheit zu tun hat. Da habe ich euch sitzen gesehen in den verrauchten Pressebüros.
Ja, früher Wahnsinn, hat man überall rauchen dürfen, oder? Wahnsinn! Der Jockey war der Einzige, der nicht geraucht hat. Den haben wir oft bei der Redaktionskonferenz gar nicht gesehen, in den Rauch. Undenkbar. Aber es ist
Wahnsinn.
Und dann abgeschafft hat die Mama vom Ernst Zittinger, das war damals also die Jolante, das ist die Mutter von Ernst Zittinger gewesen, und die hat bei uns die Leserbriefe gemacht. Und ich habe sie dafür geliebt, weil das ist eine undankbare Aufgabe und eine undankbare Arbeit. Und die Jolante hat gestanden, dass wenn sie ein Magazin aufschlägt, schaut sie zuerst die Leserbriefe an. Die war geschaffen dafür. Die hat mit ihren Leserbriefschreiberinnen und Schreibern super kommuniziert, hat sie gut erzogen gehabt, dass sie nicht elendslange Briefe schreiben, wo dann ein Zehntel davon, sondern die hat sie wirklich, also so, schon, die haben schon das, die Quintessenz abgeliefert, und das ist toll gewesen. Und die hat plötzlich vom Rauchen aufgehört. Und die sind ja dann die Schlimmeren. Ne? Und die Jolante hat gefunden, es ist unzumutbar, die hat bis zu einem Tag vorher noch mitgebofelt.
Okay.
Gesagt, das ist nicht auszuhalten, und wir stimmen ab, und ein Hoch auf die Demokratie, wir haben fortan nicht mehr geraucht bei der Redaktionskonferenz.
Aha, so. Wie alt warst du, als du eingestiegen bist bei der kleinen Zeitung?
Das war ganz lustig. Ich bin durch Zufall, ich muss dazu sagen, Schreiben war mein Leben. Mhm. Ich habe für mich selber Kinderbücher geschrieben. Ich habe immer geschrieben. Ich habe immer geschrieben, und ich habe immer gelesen. Heimlich gelesen, weil Lesen war ja schlafen gehen und nicht lesen. Ich habe immer mitgekrapscht eine
Taschenlampe.
Eine Taschenlampe, und habe dann heimlich unterm Polster gelesen. Die Schulbibliothek in St. Martin, wo ich in die Volksschule gegangen bin, die waren verzweifelt, weil ich so schnell was gar nicht schauen können, war die Bude leer gelesen.
Ja, das ist,
und da, also das hat schon immer zu mir gehört. Und dann, ist in Kleinstädten irgendwann einmal was passiert, und der Peter Stötzl aus dem Nachbartal, auch ein Lehrer, ich muss dazu sagen, also meine Eltern haben ja gesagt, ich muss einen anständigen Beruf erlernen. Also nicht Journalistin, weil die Journalisten sind offiziell bei den Feuerschluckern und bei den Schwerten und was, bei der Berufsgruppe dabei gewesen.
Aha, okay, gut, bei den ganzen.
Also habe ich gewählt den Lehrberuf, weil das ging in der Akademie damals noch am schnellsten, habe Deutsch, Englisch, bildnerische Erziehung. Ich bin eine Schülerin von Peter Schiskowitz, habe die drei Fächer gemacht. Und bin dann eben, habe dann eben unterrichten begonnen. Und da habe ich den Peter Stölzl, der war im Nachbartal drüben, im Sackertal, in Oberhaag, und der sagt, du, wenn bei euch was los ist, magst du was schreiben. Habe ich immer ab und zu was geschickt, wenn bei uns in der Gemeinde, in Kleinstädten irgendwas war. Und dann habe ich die Geschichte einmal in der Neuen Zeit, für die hat er gearbeitet, habe ich die Geschichte gesehen. Und dann habe ich eigentlich gedacht, hey, das kann ich selber auch, und habe bei der kleinen Zeitung angerufen, weil ich wollte kein parteipolitisches Blatt. Mhm. Weil ich habe schon ein bisschen so eine Parteivergangenheit gehabt. Wir waren ja wir sind als Junglehrer gekommen, alle haben es Angst gehabt vor uns, ne? 68, 70. Wir sind als Jungspunde im Lehrervorstand gesessen, weil die Alten, die Granden, gescheit gesagt haben, holen wir es rein, damit es ruhiger sind.
Ah, ja. Sehr schlau eigentlich.
Ja, und so, und da habe ich eben, und da habe ich mir dann gedacht, nein, Parteizeitung will ich nicht, und da habe ich bei der kleinen Zeitung angerufen Und dort war der für die Heimat, hat Heimat geheißen, die Ressorts, also von außen. Und der hat gesagt, was, Sie sind eine Frau? Das war auch noch eher ein bisschen selten. Und habe ich gesagt, ja, und ob ich, und dann habe ich schreiben. Und dann hat er irgendwie, der Peter ist mit ihm zum Kuften gekommen wegen irgendwas. Und 850 Jahre Oberhack habe ich eine ganze Seite gehabt.
Okay, wow.
Ich bin durch den Ort gegangen, da stand also die Geschichte von Heli Kramer. Ich bin nicht durch den Ort gegangen, ich bin durch den Ort geschwebt, mindestens 10 Zentimeter über dem Boden. Das ist die erste Autorenzeile, das ist Kult, du bist geadelt von.
War super.
Und so habe ich angefangen.
Aha.
Und dann habe ich eben gedacht, also, und dann habe ich gewusst, also den Beruf, den meine Eltern wollten, den habe ich gemacht. Und dann war eigentlich, habe ich nur noch eines im Sinn gehabt, zur Zeitung zu kommen. Mhm. Allerdings, und das war, es musste eine Anstellung sein. Bitte, du darfst nicht vergessen, ich war pragmatisiert damals. Ich bin ja in den totalen Lehrermangel hineingekommen. Ja. Die haben ja für uns den roten Teppich ausgeholt. Mhm. Und da waren wir ja bald einmal pragmatisiert. Mhm. In Kleinstädten haben etliche gesagt, wie sie gehört haben, ich hänge also an den Nagel, gebe die Staatsanstellung auf. Das ist ja ein Sündenfall für den gelernten Österreicher.
Genau.
Eine Staatsanstellung gibst du nicht auf.
Nein, genau.
Außer durch Tod, aber sonst nicht. Und die haben gesagt, jetzt ist narrisch geworden. Naja, ich muss schon dazu sagen, so ein bisschen mulmig war mir schon. Weil du hast im Journalismus, du kannst nicht so, wenn ich eine Lehre mache, dann kriege ich ein Zeugnis und was, das Handwerk beherrsche ich. Mhm. Der Journalismus ist so eine kreative Arbeit, die kannst du nicht lernen. Mhm. Und dann habe ich mir selber gefragt, bist du sicher, dass das für ein Leben lang ausreicht? Deine Begabung, dein Talent. Mhm. Und ja, aber ich bin trotzdem gesprungen.
Mhm. Und da warst du dann so 25 oder so, oder warst du jünger?
Ich habe angefangen dann als freie Mitarbeiterin, war noch Lehrerin offiziell, bin in den Ferien immer hineingefahren, hackeln, schon schreiben, also Weihnachtsferien, Osterferien, große Ferien, da waren sie dann eh froh, da haben sie Urlaubsvertretung gehabt und da habe ich halt dann gesagt, irgendwann, nein, ich will, schreiben ist mein Leben und ich will, und dann hat mein Mentor war der Louis Fritschl, unser alter Lokalchef, das war kein Gasthaus, sondern es war ein Ressort, das Steiermark-Ressort, hat Lokalredaktion geheißen. Mhm. Und der hat dann gesagt, ja, aber es gibt nicht so viele Planposten. Ne? Mhm. Und es hat damals noch geheißen, also, wenn du in der kleinen Zeitung angestellt bist, ist das auf Lebenszeit. Mhm. Außer du stiehlst silberne Löffel. Aber sonst ist das eigentlich eine Garantie für ihn. Und da musste ich halt, so lange habe ich eben noch unterrichtet, und bin in der Hauptschule mit meiner Klasse 4 Jahre als Klassenvorstand durchgezogen. Okay. Wir haben jetzt am 19. Oktober 50-jähriges Klassentreffen. Mann,
ist das Klasse, na bitte.
Ha. Und ich habe das letzte Mal, also es ist jetzt dauernd, Klassentreffen, gesagt, ein Vorteil gibt es jetzt für die Lehrer. Wenn es jetzt ein Gruppenfoto gemacht wird, glaubst du, das ist ein Seniorenausflug und der Lehrer fällt überhaupt nicht mehr auf.
Und du bist sowieso, also ich mag dann den Begriff jetzt auch verwenden, eine schmissige Frau. Also, eine schmissige Frau ist auch toll, mit einer so tollen Ausstrahlung, ja, ich meine, dann ist sowieso, da wirst du klasse drunter gehen in der ganzen Runde, also so überhaupt nicht auf, wenn
ja, ich
du
bin halt, ja, aber zwei, drei es Jahre ist manchmal auch schusselig, wie mein lädiertes Knie seid.
Na, aber ja, ich muss ja.
Und dann bin ich eben in die Lokalredaktion eingetreten, habe relativ bald, es waren wirklich die Zeit und die Ereignisse waren immer auf meiner Seite. Es ist unglaublich. Ich bin wirklich ein Glückskind. Mhm. Vielleicht hängt es doch damit zusammen, Marienkind, weil im Mai geboren und noch dazu an einem Sonntag.
Ah, ja, bitte.
Ja, doppelt hält besser.
Hält besser. Und dann nach deiner Einstellung, das Glas ist halb voll.
Ja, und dann. Und in der Lokalredaktion habe ich mich bald spezialisiert auf Umweltthemen, weil damals ist gerade die erste Umweltwelle losgebrochen, 78, der stumme Frühling. Und da habe ich mich eigentlich, also schon relativ bald, habe ich mir da einen Namen gemacht. Und auch, weil der Fritz Zschokl mir voll vertraut hat. Weil das war gar nicht so ohne, weil da waren schon Revolten. Bitte, ich bin, meinen Durchbruch hatte ich mit einer Serie über die Flussregulierungen. Ihr könnt es euch ungefähr vorstellen, was im Sackertal und im Sulmtal los war. Die waren gerade frisch reguliert und alle waren ganz stolz drauf, die Granden auf ihre Regulierungen. Und dann kommt so ein Mensch daher, so ein Junges, und schreibt dagegen und sagt, dass das der größte Blödsinn ist und dass das die Natur sich noch rächen wird und, und. Mhm. Und ich kann mich erinnern, das war toll, der Chef von diesem Wasserverband, der dann später mein Bürgermeister wurde, hat dann die revoltierenden Bauern zusammenführen lassen und dann war beim Krenn im Tiefparterre, hat es einen großen Saal gegeben, der war gefüllt, Brot. Und ich bin durch diese brodelnde Masse stolziert und ich habe es so genossen. Der Möse, Professor Möse war meine Stütze und dann haben wir halt wilde Diskussionen geführt. Und,
aber wie wichtig und wie glas und vorbildlich für jetzt eigentlich auch, oder? Ja. Dass man sich zusammensetzt und, oder trifft,
ja.
Alle in einem Raum sind ja, und sicher. Es brodelt dahin, aber es wird geredet.
Ja, aber es wird geredet. Ne? Ja, das ist nicht gleich Boykott. Mhm. Und da hat es auch gerade im Land, da ist der kleine Junior, also der Joschi gekommen und der hat die Zeichen der Zeit verstanden. Mhm. Und darum bin ich insgeheim schon noch immer ein bisschen stolz, wenn nach einem Hochwasser gemeldet wird und die Hochwasserrückhaltebecken haben wieder gehalten. Mhm. Ein bisschen fühle ich mich als die Mutter unserer Rückhaltebecken. Genau. Mich hat der Jockey, ich habe gesagt, im Zuge dieser Serie, gesagt, wir können nicht nur anprangern, wir müssen auch Lösungen bereithalten. Mhm. Und ich bin dann nach Baden-Württemberg gefahren, und weil die dort schon in der Rückhaltebeckentechnik recht gut unterwegs waren und haben mir das angeschaut und habe es dann geschrieben. Und der Joschi hat gesagt, dem Hofrat Saurer, dem damaligen Auftrag, schauen, wie lässt sich's machen. Mittlerweile ist die Steiermark voll mit Rückhaltebecken, Gott sei Dank. Ich habe das große goldene Ehrenzeichen des Naturschutzbundes in dem gleichen Jahr noch überreicht bekommen, was gar nicht so häufig ist.
Mhm. Wow.
Ja, Hofrat Vossel vom Naturschutzbund war mein großer Fan.
Wow. Und das ist ja also wirklich dann die Karriereleiter weitergegangen und du hast vorher schon, bevor das Mikro eingeschalten war, hast du schon gesprochen von diesem Begriff der gläsernen Decke, gell?
Ja, es ist so, es ist ein zweischneidiges Schwert, diese Karriere. Natürlich wollte ich Karriere machen und was bewegen und was man. Andererseits, je mehr du Karriere machst, umso weniger kannst du schreiben, ne?
Ah, ja, klar. Ja. Wenn man sich mit anderen Dingen dann auch beschäftigen muss.
So ist es.
Weil mit den ganzen Kämpfen,
ich bin dann, Lokalchefin, also Lokalchefin zweite gewesen. Ich war die Chefin der Montagsausgabe und ich bin dann Chefin vom Dienst geworden und da bist du für die Gesamtausgabe zuständig. Allerdings, das war eben die gläserne Decke, weil Frauen waren in der kleinen Zeitung wohl gelitten. Für die Kochrezepte und für die Frauenbeilagen und für derlei
Dinge.
Und da kommt eine, die mittendrin und mitmischt. Das war das hat dann letztendlich, haben es die Frauen auch nicht wollen. Und man muss auch ehrlich sagen, es war schon ein hoher Preis, den ich bezahlt habe. Ich habe auf Familie und Kinder verzichtet, weil ich gewusst habe, das geht nicht. Weil ich für mich selber nicht die Hand ins Feuer legen konnte, dass ich gesagt habe, wenn Familie, dass ich dann dort bleibe und dass ich nicht doch wieder abhaue, weil ich sage, Schreiben ist mein Leben. Also Schreiben war immer mein Leben und das hat dazugehört. Und darum habe ich gesagt, okay, keine Familie, aber das war natürlich dann schon, ich kann mich noch gut erinnern, die ersten Sitzungen, da gab es noch einen Generaldirektor in der Styria, das war der Generaldirektor Sassmann, und da waren Versammlungen, Sitzungen, und das war eine Herrenrunde, ne? Und da kam plötzlich ein Weiberleiter her. Und altert gute Gewohnheit, hat der Generaldirektor gesagt, meine Herren. Und sein Assistent hat geflüstert, die Dame nicht vergessen.
Das ist erbauend, oder?
Das hat der Gipfel dieser Auswahl. Wir haben dann die kleine Zeitung völlig auf den Kopf gestellt, redesigned und haben uns dafür den Mario Garcia aus Amerika geholt. Es war ein Kuba-Flüchtling, der in Florida gelebt hat und dort also das studienmäßig und mit einem Institut betrieben hat. Und die Schweiz, eine Abordnung aus der Schweiz, ist hinübergeflogen und unser Fritz Stocklich hat die kleine Zeitung unter den Arm genommen und ist mitgeflogen und zeigt ihm unser Blatterl. Also das ist ja vom Format her wirklich klein, mhm. Ne? Ist hier der Newspaper. Ja. Und dann hat der Mario einen Lochkrampf gekriegt und hat gesagt, ich habe gerade die größte Zeitung der Welt, der hat gerade die Sun umgestellt gehabt. Aha. Und jetzt komme ich nach Graz und stelle die kleinste Zeitung der Welt um. Und der kam dann wirklich und ich habe ein bisschen gedolmetscht und so halt. Und der hat zu mir immer gesagt, wo sind die anderen Frauen? Da habe ich gesagt, die werden schon kommen. In der nächsten
Periode sind sie dabei.
In der nächsten Periode sind sie dabei. Okay. Und dann sind wir eingezogen, also dieser große Festakt, Redesign abgeschlossen. Leser, wieder erwarten, alle begeistert, weil wir mit dem Trick 17 gearbeitet haben. Wir haben zu den Lesern gesagt, schreibt uns, was ihr gern anders hättet. Zu dem Zeitpunkt war aber die Zeitung schon fertig gestaltet. Aber viele haben wir haben ihre Wünsche erfüllt. Ich habe das bei meinem eigenen Onkel gesehen, der hat ganz stolz gesagt, der Sepp Kiefer, da schau her.
Da bin ich mitverantwortlich, dass das
haben sie gemacht, weil ich hab auch nicht gesagt, du, deine Nichte war ich dabei, aber nicht. Ich gesagt, schau, das habe ich gesagt und das haben sie gemacht. Und das war wirklich, wirklich, wir haben wenige Gegenstimmen gehabt und eine hat Johann Weber geheißen und der hat gesagt, der Wurzel ist ihm zu klein, unser Cartoon. Der war nur dreispaltig. Und dann haben wir wieder vierspaltig gemacht.
Sogar der wurde erhört.
Und bei diesem Festakt marschieren wir ein und ich halt mit Mario Garcia und auf der anderen Seite steht schon der Herr Generaldirektor, an seiner Seite Joschi Kreiner, unser Landeshäuptling und der Joschi kriegt den Lochkrampf und erklärt es dann danach auf und sagt, was hat denn das zu bedeuten? Wie du hereingekommen bist, hat der Sassmann gemurmelt, Jesus, die Dame nicht vergessen.
Sehr gut, sehr gut. Du hast da schon irgendwie deine eigene Revolte gemacht, oder?
Ja, nein, schon. Und das hat vor mir der Erwin Zankl, mit dem ich ja wirklich, wir haben oft gestritten, wie die Kessel flickert, das war nämlich dann der nächste oder der übernächste Chefredakteur, aber der hat sich immer gerühmt, da war er ja ein schlauer Fuchs, gesagt, er war derjenige, der eine Frau in die Chefredaktion geholt hat.
Okay.
Mhm. Ja. Und andererseits muss man sagen, wenn du zu einem Arbeitgeber gehst, der ein Produkt herausbringt, dass es 7 Tage in der Woche gibt, dann musst du damit rechnen, dass du für dieses Produkt 7 Tage in der Woche arbeiten musst. Das ist so.
Wie bist denn du jetzt noch verbunden mit der kleinen Zeitung? Wie beobachtest du das noch? Was ist nach dir? Hast du das so? Welche Frauen da noch gekommen sind? Wie spürt sich das Ganze für dich jetzt aus deiner Perspektive an?
Danach ist ein unglaublicher Umbruch gekommen und man kann es nicht mehr vergleichen mit früher. Das ist drum, die Glückseligkeit ist auf meiner Seite. Also wir haben auch da die schönsten Zeiten erlebt. Also das muss man schon sagen. Aber natürlich, die müssen sich nach der Decke strecken. Es sind neue Medien aufgetaucht. Es ist alles früher. Wir haben noch viel investiert in die Ausbildung. Also wir haben eine kleine Akademie gehabt. Lange Perioden waren die Pressesprecher, egal wo du hingeschaut hast, die waren bei uns in der Kleinen Akademie. Mhm. Ich habe dann noch an der Universität etliche Jahre gearbeitet, Medienausbildung. Und also da haben wir schon sehr gut herangezogen. Und wir haben auch keine Stechuhr gehabt. Ne? Und da haben wir, der Stefan Winkler sagt heute noch, ich habe sie gequält. Ne? Da sind wir oft auf Knien um Mitternacht hinaus.
Na wirklich?
Der
okay.
Stefan Winkler, der hat um jedes Wort gekämpft, was ja für ihn spricht. Das hat ihn ja ausgezeichnet. Mhm. Aber bis da mit der Geschichte durch warst und wir haben halt alles nach dem Vier-Augen-Prinzip, weil vier Augen mehr sehen. Und ich war verantwortlich für den Inhalt, also ich habe sowieso gelesen und dann haben wir halt das groß besprochen, debattiert und auch gekämpft drum um Passagen und so. Aber es war toll, da haben alle gelernt.
Das glaube ich. Ja. Und so nebenbei denke ich mir auch, dass es natürlich dann auch klar war, warum in dieser Zeit ganz viele Männer den Posten gehabt haben, ja. Weil als Frau, die Familie hat, daheim oder Kinder, ich meine, dann kannst du bis Mitternacht in der Redaktion sitzen und deinen Job machen. Nein. Das ist, geht einfach nicht, oder?
Nein, ja. Genau so.
Mhm. Sehr interessant. Ja. Boah, das war ja... Wie lange warst du bei der kleinen Zeitung insgesamt?
Ja, 33 Jahre.
Wahnsinn! Nachdem du dann deinen Lehrerinnenjob gekündigt hast, bist du dann nach Graz gezogen? Oder bist du weiterhin gebändelt?
Nein, ich bin ja zuerst nach Graz gezogen. Ja? Zwischendurch aber irgendwann geheiratet noch, aber mich auch wieder scheiden lassen. Also das ist so...
Das ist schnell gegangen. Das ist ein Weg, den du gemacht hast.
Ja, mein Mann ist schon seit der Schule gekannt. Also Nein, jedenfalls, ich bin dann schon in Graz gewesen. Mhm. Hab aber 1985 schon mein Bomberbastel gekauft. Mein Vulgo-Name, ich bin ja die Vulgo-Bomberbastel.
Bomberbastel?
Das ist ja mein ganzer Stolz. Wer hat schon einen Vulgo-Namen?
Du ja, hast einen. Ich kenne diese Vulgo-Namen von der Obersteiermark, weil geboren bin ja gar nicht. Unser Vulgo-Namen da ist Katziger Hirsel.
Ja, das ist aber unterschiedlich. Beim Bomberbastel, es war mal so witzig, der Obmann von den Kameraden, vom Kameradschaftsbund, stellt mich am Kirchplatz und sagt, hey Ast, ich habe jetzt wegen dir auf Kisten Bier verloren. Die haben gesagt, bei dir hast du Bomberbastel. Und ich habe gesagt, das gibt's nicht, ich bin der Bomber. Hat er gesagt, und dann ist es, in die Gemeinde gibt es ja die alten Karten, da steht Bomberwassel drinnen. Dann hat er gesagt, jetzt habe ich gesagt, du hättest mich nur fragen brauchen.
Ach Gott.
Und es ist anzunehmen, dass eben vom Bomber, der Sebastian, der Wastel, dort ein Stückchen Grund gekriegt hat und diese arme Leutenkeusche hingebaut hat. Und ich habe ein Anwesen gekauft. Anwesen ist mächtig übertrieben. Nein, es war ein Bretterverschlag noch und so, Lehmboden zum Teil, also wirklich. Und alle haben gesagt, das kann man nicht sanieren.
Aha.
Das muss man wegschieben.
Das war 1985, gell?
Und ich bin dorthin gekommen und bin dort gestanden und habe gewusst, da gehe ich her.
Aha.
Ich bin im Hof gestanden, das war's.
Mei.
Und drinnen in der Küche stand so ein armseliges Tannenbäumchen. Weil das war der immerwährende Christbaum der alten Frau Bomberwastel, der ist im Garten rausgestellt worden und zur Weihnachtszeit hineingeholt worden. Und ich habe das armselige Bäumchen gesehen und gesagt, heuer im Frühjahr kriegst du deine Freiheit. Das ist eine riesen Tanne beim Bomberwastel. So ein Umfang. Es ist mein Rudolf, damals seine Freiheit gekriegt hat.
Wie schön der Rudolf. Der hat jahrelang oder jahrzehntelang in einem Töpfchen gefristet.
Ja.
Aha, ein lebender Baum, der auseinandergetragen worden ist.
Ja.
Und du hast ihn befreit.
Ja. Und dann habe ich halt, weil so finanztechnisch war ich nicht die Mutigste, weil ich allein... Mhm. Wenn ich wollte nicht Schulden machen, ich wollte nicht, weil was ist, wenn mit mir was passiert? Mhm. Und da habe ich halt immer so investiert, wenn ich gehabt habe. Ne?
Mhm. Und darum war dieser Job einfach auch wichtig bei der kleinen Zeitung, weil der Bestand gehabt hat und da.
Sicher. Okay. Aha. Und eines habe ich mir dann schon ausbedungen, also für den vielen Schöpf. Also ein-, zweimal im Jahr bin ich auf Reisen gegangen für die Zeitung, für Reisereportagen.
Aha.
Also ich bin gekommen von Grönland bis in die Antarktis. Ich war im Regenwald, in Suromoni, habe den Regenwaldkran der wissenschaftlichen Arbeit, der Akademie der Wissenschaften, habe den besucht. Also ich kenne Afrika ziemlich gut quer durch.
Wow.
Also das waren schon schöne Sachen. Bin durch Texas gereist und habe mir angeschaut, wie wahnsinnig das Ganze ist. Und dann habe ich mir gesagt, lieber Gott, schick uns keine amerikanischen Verhältnisse. Oh, wir haben sie längst.
Und das heißt, du warst da immer alleine auf Reisen oder hast du dich an Gruppen
Das waren so die Journalistenreisen, ganz lustig. Wir waren meistens so 4, 5, 6 Kollegen. Da lernst du natürlich dann auch die Kollegenschaft kennen. Daraus sind ewige Freundschaften entstanden, manches, das uns verbunden hat für lange Zeiten, bis eine oder andere eben nicht mehr war. Und was ich noch gemacht habe, was bei uns in der Redaktion, und das war kein Chris, ich habe immer die Österreich-Reisen gerne gemacht, weil so lernst du deine Heimat kennen. Die Kollegen wollten lieber hinaus und in die weite Welt und das passt schon. So, auf diese Weise bin ich stolze Besitzerin eines Quadratmeters in den Hohen Tauern. Und mein Nachbar ist ein Holländer.
Aha.
Der hat ein holländischer Journalist, der wohnt neben mir, auch ein Quadratmeter. Und der hat Fritz geheißen, da standen wir auf unserem Grund. Und der Fritz sagt, da möchte ich einmal beerdigt sein. Und ich sage, ja, aber da musst du meinen Meter dazu nehmen, sonst geht es das nicht aus.
Ja. Na ja, wir waren mit einer kleinen Urne, irgendwie so, wo man Wäsche zusammenpresst.
Ja. Herrlich. Und der damalige, da hat es noch geheißen, nicht Wirtschaftsminister, sondern Handelsminister, Stadibacher, der war dann immer mit, und das war lustig, der hat immer aus 5 Ländern Journalisten eingeladen. Und dann haben wir Teile, also jeweils, wir waren am Adelberg Skifahren mit dem Schranz im Winter einmal, wir sind mit dem Radl durchs Innviertel geradelt, haben den Herrn Minister verloren, der hat falsch abgebogen. Eine kleine Staatskrise, kannst du dir vorstellen, Minister verschollen.
Na bitte, Gott.
Und dann haben sie aber, der hat aber zum Glück ins Hotel gefunden, die haben angerufen, der Herr Minister sitzt schon in der Badewanne, ist ganz entspannt, weil der Regen erwischt hat. Und
wo war die Security?
Ja, da war
nichts.
Oder wir sind um den Neusiedlersee geradelt, und weil wir gerade beim Schilcher Frisante sind, und der Stadibacher war dafür bekannt, dass er nichts getrunken hat. Was im Burgenland ein Ding der Unmöglichkeit ist. Für die Bürgermeister jetzt stehen schon alle beim Ortsschild. Der Herr Minister kommt ja nicht alle Tage vorbei. Ne? Und die haben, der Herr Minister hat schon aber schon vorausschicken lassen, er will eine Milch trinken. Ein Glas Milch. Jetzt haben die immer ganz verschämt, weil oft waren auch Pressefotografen dabei, jetzt haben sie ihr Milch immer heimlich hinterm Ortsschild irgendwo versteckt, damit man auf den Fotos nicht sieht, da steht Wein, Milchkredenz.
Dabei ist im Grunde nichts dabei, oder? Was wäre dabei irgendwie? Das war so eine
Geschichte. Das waren wirklich schöne, schöne Erlebnisse. Ich werde es nie vergessen. Wir sind einmal am Neusiedlersee an einem Abend Feuer gemacht und so ein lauer Wind ist gegangen, und wenn dann bei den Booten ding, 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 diese Bootsmusik ansetzt, und der Stadibacher war ein begeisterter Maulwetzenspieler. Und der hat seine Mundharmonika herausgeholt und hat dann dazu gespielt. Das war
wahrscheinlich.
Ja, da brauche ich nicht auf die Malediven, das ist viel schöner.
Herrlich. Und das hast du alles in Österreich erlebt?
Ja.
Das ist cool. Ach Gott, wie schön.
So schön. Also das war schon, also es war nicht nur Stress und so, also es ist schon Stress. Und also du musst auf die Minute genau deine Zeitung andrucken. Wenn du das nicht tust, ist es in Marie ein Schaden, weil die Abnehmer, die Austräger, die Verteiler, die warten alle, das ist im Minutentakt eingeteilt. Und da muss ich schon gestehen, da habe ich schon mein Frausein schamlos ausgenutzt.
Ja, ist auch gut.
Und habe den Brucker, Stesser, ihn angezwängt und gesagt, zahmen wir noch einmal an.
Ah. mit einem Charme hast du es irgendwie gekriegt, dass man, ja, dass ja, man alle gemeinsam gearbeitet haben.
Das habe ich schon. Und Zeitung machen ist wirklich, also wenn ich heimgefahren bin in der Nacht und am Beifahrersitz ist meine Abendausgabe gelegen. Und ich habe, wenn ich Glück gehabt habe, auch gar keinen Fehler entdeckt, weil manche Fehler, über die liest du dreimal drüber. Und dann schlägst du daheim die Zeitung auf und der springt dich an und sagt, Edge, du hast mich übersehen. Das tut weh.
So viel, ja, weil du drüber.
Darum haben wir auch überall wirklich dieses Vier-Augen-Prinzip gehabt. Weil ein anderer, noch einmal, große Geschichten sind gegengelesen worden sowieso. Ja. Ja. Aber ich muss dazu sagen, wir haben uns dafür heute halt die Zeit nehmen dürfen.
Ja, und jetzt rennen die Dinge sowieso anders ab. Hast du noch Kontakt aktuell zu Redakteuren?
Ja, es ist, ich habe ein paar ganz treue, die mich regelmäßig anrufen. Und bis vor 3 Jahren oder so, oder 4 Jahren, habe ich ja noch gearbeitet drinnen, weil ich habe ja den lange Zeiten Karl Bloberger betreut. Also die Seiten vom Karli habe ja ich gemacht und wenn er und über Sommer, Winter und in Sommerzeiten habe ich Geschichten geschrieben, habe Gartenserien gemacht. Serien waren sowieso. Das habe ich auch in meinem Vertrag drinnen gehabt, dass ich so viel freigespielt werde im Jahr, dass ich einmal im Jahr eine Serie schreiben kann.
Aha. Und wenn wir zum Thema sind, er nennt sie Gartenprofi, ne? Man kann nicht.
Ja.
Karl Bloberger.
Ja.
Und da möchte ich jetzt gleich, vielleicht können wir da eh die Rutschen nehmen, so in das, noch gar nicht, letztes Jahr erst, 2024, habe ich das große Glück gehabt, war ich eine von vielen Menschen, die deiner Einladung mit dem Titel Im Zaubergarten folgen durften. Ja. Und ich habe da aber echt schöne Stunden bei dir verbringen können in deinen Gärten.
Ja,
also, und jetzt interessiert mich natürlich auch, also, damals, ich weiß noch, dass du auch gesagt hast, das hat mich am allermeisten beeindruckt, dass all das, was da zu sehen ist in deinen Gärten, dass das alles deine Handarbeit ist, ne? Du machst es selber, du hast alles gepflanzt, du hegst, du pflegst und ja. Und das sind wirklich, das ist eine schöne Fläche. Also was du da.
Ja. Ist natürlich auch eine Geldfrage. Ja, Garten kostet wirklich. Geld. Es ist wirklich eine zu große Fläche, 5000 Quadratmeter. Wenn du unten fertig bist, kommst du oben schon wieder viel zu spät. Das ist. Und in den letzten Jahren habe ich mittlerweile das Gefühl gekriegt, dass mich mein Garten ein bisschen in Geiselhaft hat.
Ja.
Weil du musst jeden Tag in den Garten, dass er so aussieht, wie er aussieht. Man muss dazu sagen, dass mein Garten eine Mischung ist aus Natur und das braucht mehr Arbeit, als wenn du sagst, Rabatten, 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 dazwischen Rasen, Rasen, Rasen und passt. Und das ist schon eine Herausforderung, die kostet viel Aufwand und ich liege noch dazu in Hanglage. Ne? Ich habe keinen ebenen Fleck. Und wenn ich da mit meiner vollen Scheibtruhe dann bergauf radel, dann denke ich mir manchmal schon, das Leben ist aber auch ein bisschen beschwerlich geworden. Und dann muss man sagen, okay, das war jetzt wunderschön, ich habe vor 39 Jahren mein Bomberwastel gekauft. Also ich habe dort gelebt. Ich war unglaublich glücklich und habe da aus einer, das war nur eine Wiese. Ne?
Das wirklich?
Ja, die Bäume, schau mal, der Rudolf, ist alles, außer die paar alten Apfelbäume, war nichts. Das war nur ein Gstetten.
Und da muss man jetzt auch so irgendwie erzählen, so alle, die jetzt zuhören, das Haus ist in St. Ulrich. Und du hast alle, war das jedes Jahr, dass du Leute geladen hast zu seinem Tag der offenen Gartentür oder wie war das eigentlich?
Also ich habe das eigentlich in erster Linie immer in Kooperation mit meiner Nachbarin, mit der Lena Kremser gemacht. Und so hat es auch angefangen. Die Lena hat immer größere und schönere Skulpturen gemacht und irgendwann und hatte jährlich eine Verkaufsausstellung. Und irgendwann hat sie gesagt, bei ihr ist es viel zu klein. Dann haben wir beschlossen, mit den großen Objekten wandern wir aus zur Nachbarin, also zu mir. Und so ist das eigentlich gekommen. Daraus hat sich das entwickelt.
Aha.
Das ist immer, war eigentlich, die, der Garten war Plattform für die Lena. Oh, natürlich ist der Garten schon besichtigt worden. Also
ja.
Die Wegener, eine Gartenjournalistin, die ist einmal mit dem Bus aus Wien gekommen und so. Also da hat schon immer wieder, oder die Lehrer, da gibt es eine Lehrervereinigung, die sind einmal gekommen. Das war eben so lieb. Die haben sich dann oben beim blauen Beet, also wo man auf der blauen Bank in die blaue die Stunde schaut,
so über
die, oberhalb von den Schafen, blaue Schafe, die sind dann dort zusammengestanden und haben ein paar Lieder gesungen und das war schon sehr schön. Das war
so
wirklich klasse. Also so kleine Führungen hat es immer wieder gegeben. Eine der seltsamsten war eine Nachtführung. Freunde von mir, Maria und Werner Kleindienst, waren mit Bekannten oder mit Freunden aus der Sobot unterwegs. Und die haben von meinem Garten geschwärmt und gesagt, jetzt schauen wir vorbei. Und es war stockfinster. Jetzt hat jeder seine Handy-Taschenlampe eingeschalten. Und ich habe gesagt, also eine Taschenlampenführung habe ich auch nie gemacht. Aber,
so
und die schwärmen aber heute noch von dem seltenen Ereignis. Du hast jeder alles nur mit der Taschenlampe angeleuchtet.
Ja,
aber angefangen hat schon auch, das war schon wichtig, der Karl Bloberger kam über Vermittlung der Oberösterreichischen Nachrichten zur kleinen Zeitung. Weil er wollte nicht Krone, sondern er wollte noch eine zweite österreichische Bundesländerzeitung. Und dann sind die Berichte nicht richtig bearbeitet worden. Und der Karl ist ja ein Quereinsteiger. Er ist ja selber Journalist gewesen. Der war in der Chronik vom Kurier. Dann war er zeitlang Moderator beim ORF.
Ja.
Und ist dann als Marketingleiter beim ORF nach Linz gegangen. Also er ist Quereinsteiger, allerdings auch schon von, so wie ich Kinderbücher geschrieben habe, hat er schon Pflanzen gezüchtet. Und da sind seine Texte falsch bearbeitet worden. Und dann hat natürlich die Gegnerschaft, also die Profis, haben gesagt, ja, der versteht nichts. Und daraufhin war bei uns Krisensitzung, Chefsache. Karl Bloberger war plötzlich Chefsache. Und der Erwin Zankl, dieser schlaue Fuchs, weil wir waren zu viert, zwei Chefs vom Dienst, Chefredakteur und Stellvertreter. Und der schaut in die Runde und sagt, und wer hat den größten Garten? Und dann bin ich nach Seeweichen gefahren und gesagt, grüß Gott, wir werden zukünftig miteinander arbeiten. Und hab die Einstiegsgeschichte mit dem Karl gemacht. Mittlerweile wir sind noch immer in Kontakt.
Ja, und seit er wird so glücklich gewesen sein.
Ich habe jetzt, weil ich ja die Bücher aussortiere, ich muss ja anfangen räumen, und da hat er in jedem Buch drinnen, ich danke dir vielmals sei umarmt und danke, weil ich weiß, was du alles für mich tust und so.
Ist
also,
das
weiß schon.
Hat er dich besucht auch?
Ja, freilich. Ja, der kommt, wenn er in der Steiermark ist, schaut er oft vorbei. Voriges Jahr hat er noch Kastanien geklaut bei mir.
Das ist ehrlich. Du, es ist ja total schade, weil jemand, der uns jetzt zuhört, da kann man Fotos irgendwie finden zu deinem Haus, zu deinen Gärten. Ne, es war nichts öffentlich eigentlich, gell?
So viel gibt es eigentlich nicht, ne? In der kleinen Zeitung waren viele. Die Gartengeschichten, da hat immer Bommerwassle gehalten. Und auch die Blumenporträts und so, da habe ich schon sehr
vielleicht
viel.
Finde ich ein paar Sachen zum Verlinken.
Da findet man schon.
Weil ich habe wirklich klasse Erinnerungen, war mit zwei ganz gute Freundinnen von mir, auch Sangeskolleginnen, und wir waren da zu dritt und haben da echt sinnesgewandelt bei dir drüben, und das war wie ein Urlaubstag. Das war so großartig.
Ja, wir haben uns auch, und die Leute sind nicht weitergegangen. schön, ne? Und weil ich oben beim blauen Beet bei der Bank, da hast du gesehen, im Hintergrund sind schon Leute gestanden, die haben gewartet, dass auch einmal aufs Bankerl sitzen.
Ja.
Und da auf dem Bankerl sind ein paar gesessen. Und haben,
Plätze zum Verweilen und zum Schauen.
Das spricht ja eh für den Garten, ne?
Ja. Aber natürlich, man sieht es dann oft nur, wie schön das ist und wie großartig angelegt. Aber was da dahinter steckt,
ich habe ja jetzt das Haus verkauft, ich ziehe ja nach Graz.
Die Bombe ist geplatzt.
Ja, aber meine Maklerin hat es mir fast zum Vorwurf gemacht. Ne? Das Haus war gar nicht so leicht zu verkaufen, ich gesagt, weil auch alles so schön hergerichtet ist. Ja. Die sind gekommen, haben die Augen aufgerissen und gesagt, der Garten ist viel zu groß.
Ja, ja. Na klar, weil jemand, der das übernimmt, muss auch entweder diese Leidenschaft haben.
Entweder, oder aber du hast einen großen Daumen.
Pinke-Pinke-Zeichen. Ja. Ja, natürlich. Aber du hast es jetzt gut verkaufen können.
Ja, ich habe es, es wird anders, aber nie zurückblicken. Das habe ich nie gemacht, sondern nach vorschauen. Mhm. Ich wohne werde in Zukunft in einer tollen Altbauwohnung, 95 Quadratmeter wohnen, hohe Räume. Ich komme aus dem Bauernkäuschel, wo träume davon, dass ich jetzt endlich Bilder übereinander hängen werde.
Genau, das kann mich erinnern. Zuletzt hast du ja gesagt, dass du freist dich so drauf. Ja. Du hast so viele Bilder im Laufe deiner Kulturmanagerinnenzeit und überhaupt als kunstaffine Frau gesammelt bekommen, gekauft und gekriegt und alles. Und du hast keinen Platz, sie aufzuhängen.
Ja. Ich habe sie. Jetzt. Ich habe es zum Teil, endlich aber jetzt. Sie hängen bei mir ja alle schräg. Im Dachausbau, da haben wir Magnete an der Wand. Und hinten Eisen oben auf den Bildern und da klatsche ich sie im Schräg auf die Wand. Aber jetzt wird das. Und es erfüllt sich mein Traum. Ich besitze Flügeltüren. Ich werde von meinem Wohnzimmer aus die Flügeltür öffnen und meine Gäste ins Esszimmer geleiten.
Oh mein Gott. Ja, ich denke gerade, da fällt mir Denver Klein und Dallas und euch gleich ein. In ihren edlen Gewändern und wallende Gewänder wird sie tragen. Wallnernde Gewänder wird sie tragen, da wird sie dahin schweben, oh, mit den Flügeln, da wird sie scheppern und, mein großartig. Du, wieso ist die, also man, natürlich naheliegend, du hast gefühlt Zeit früher schon in Graz verbracht, aber war das ganz klar für dich, dass du irgendwann wieder nach Graz zurückkehren
Ja, eigentlich schon, schau. Wenn ich noch ein neues Kapitel in meinem Leben aufschlagen darf, und das ist ein Glück, wenn man in der Situation ist, dass das noch geht, dann, und mein Leben ist neben Schreiben Kunst und Kultur. Und da bin ich natürlich in Graz an der Quelle. Ich habe ein Premierenabo, also ein Mischabo gehabt, Oper und Schauspiel. Aber es ist natürlich aufwendig, von da reinzufahren. Aber du musst dich mit dem Abo niedernageln. Sonst gibt es 100 Gründe, warum du just diesmal nicht kannst.
Genau. Ne? Ja, ja.
Und das werde ich natürlich jetzt voll auskosten. Ich werde kein Konzert auslassen. Ich werde keine Vernissage auslassen. Ich werde keine Opernpremiere und keine Schauspielpremiere auslassen.
Wie herrlich.
Ich freue mich. Also auf das freue ich mich schon. Ja. Und dann denke ich mir, auch meine Sehnsucht nach Grün, ich habe es wirklich gut getroffen. Von meiner Wohnung blickt man in einen verwunschenen Garten.
Ach Gott, herrlich.
Wo der Hausbesitzer, der hat mich mittlerweile gegoogelt und hat leise angefragt, ob ich mich vielleicht im Garten ein bisschen einbringen will.
Was hast du ihm geantwortet?
Tja, wenn ich nicht auf Reisen bin.
Also du könntest da dich austoben, wenn du wolltest.
Wenn die Sehnsucht groß ist, gehe ich einfach beim Haus hinaus und die Schubertstraße hinauf. Und da oben ist der Botanische Garten der Universität.
Herrlich.
Und weiter, ein Stückchen weiter, ist der Hinterteich.
Na,
und
super.
Der Lechwald.
Na super, perfekt. Also, ja, ja, richtig gut. Gut ausgesucht und gewählt.
Und die Rettenbachklamm ist auch nicht so weit weg. Nein, ich brauche für meine Altenbachklamm auch eine Alternative.
Ja. Ja, du bist der Wahnsinn. Weil, ich meine, da gehört so viel Energie und Mut ja auch dazu, zu sagen, hey, so, und jetzt krempel ich wirklich nochmal um. Gell? Ja. Weil das ist viel Arbeit, die Zeit kostet, Kraft kostet, Energie kostet.
Ja.
Seit wann spürst du denn schon mit dem Gedanken? Hast du mit dem Gedanken gespielt,
Gezählte
abzubrechen? Was waren so der Ausschlag?
So, nach dem 70er hat es schon angefangen. Okay. Also ich habe noch meine 70er-Feier groß gefeiert, Bus gechartert, Freunde alle hinein und bin einfach durch die Südsteiermark gegondelt. Und zwar nach Menü. Gruß aus der Küche beim Gerald Bretscher in Skulpturengarten. Vorspeise in Sveti Duch, herunten beim Wirt, beim Baucher. Und dann die Hauptspeise unten im Landhaus und das Dessert haben wir im Park vom Schloss Kleinstetten. Weil dort gibt es einen Skulpturenpark und dort hat es das Dessert gegeben. Der Kundlatsch ist mit seinem Eiswagerl gekommen und einer hat mit der Ziehharmonika gespielt und abends ist schon leise wieder und das war schon schön.
Ja, wie sollte eine Helena Wallner sonst auch den Geburtstag feiern?
Ja. Nein, also das war, haben alle genossen.
Schön.
Und danach habe ich mir mal so, war das so ein Gedankenblitz und gesagt, und den 80er wirst du in Graz feiern.
Okay.
Mhm. Und das wird wohl, so Gott will, so sein.
Ja. Und dass dann das Pflanzerl einfach auch gesprungen ist, dass dem Gedanken immer weiter nachgegangen bist, oder?
Ja.
Warum eigentlich
nicht? Und ich habe auch, und das war aber gut so, du brauchst ein bisschen. Also ich habe mich, beim Bommerwastel, an jedem Stück, jedes Stück hat eine Geschichte und an jedem Stück hängt mein Herz. Ne? Mhm. Und ich bin dann, habe ich mich oft erwischt dabei, dass ich durchs Haus gegangen bin, habe auf ein Objekt gezeigt und gesagt, du darfst mit.
Ach, ja. Wie geht's dir mit dem Loslassen?
Nicht so schlecht. Ja. Das Einzige, wo es dann kribbeln anfängt, ist, wenn Leute kommen, die einfach dann sagen, mein Gott, ist das schön, mein Gott, ist das schön und ist nicht schade. Und dann steigt natürlich schon ein bisschen Wehmut auf, freilich. Aber es ist nach Vorschauen, nicht zurück. Und ich freue mich jetzt einfach auf das neue Kapitel, auf diese Aussicht. Es ist schon eine neue Freiheit, die mich erwartet,
ja,
denke
genau.
ich. Weil wenn ich jetzt, ich fahre ein paar Tage jetzt noch nach Marienkron, das sind Vorbereitungen, du musst im Garten vorher arbeiten. Wenn du zurückkommst, hast du das Gefühl, du warst nie drinnen. Weil das Unkraut oder was, wer auch immer, Wildkräuter sagt man sagt ja, oder Beikraut, nicht Unkraut, die warten ja nur, dass du beim Hof draußen bist und sagen, hurra!
Jetzt sprießen wir!
Ich glaube, dass das ganz viele Menschen vergessen, wenn sie sich Häuser kaufen, Gärten anlegen, Grundstücke irgendwie dazu kaufen und so. Und man startet einmal ganz optimistisch rein in die Geschichte, dass das echt auch hocken wird im Laufe der Jahre, Jahrzehnte, gell?
Ich
meine, wenn man zu zweit oder ganze Familie dann dort noch wohnt, kann man sich noch aufteilen, aber wenn dann manche, also nur mehr als Paar überbleiben oder alleine überbleiben irgendwann einmal, das ist nicht ohne, gell? Dann die Entscheidung zu treffen.
Und das ist, das ist höchste, also es war wirklich Zeit.
Ja.
Weil, also ich warte, bis ich ja voll für den Rollator bin, ne? Und das will ich nicht. Ne?
Nein. Weil dann wird es immer mühsamer, oder?
Ja.
Und auch schmerzhafter.
Ja, freilich. Und so, jetzt habe ich noch Kraft genug. Und
super.
Weil momentan ist es schon herausfordernd. Also derzeit, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich brenne auf beiden Enden.
Weil, mir kommt vor, ich will eine Rauchentwicklung erinnern.
Ja, genau. Naja, es wäre ja, einen Hausstand aufzulösen, an sich eine schöne Sache. Und es ist auch eine wunderbare Geschichte, sich ein neues Nest zu bauen. Ich habe halt beim Flucher in Dilmitsch einen Glasschrank und eine Kommode gefunden, mich verliebt, gekauft.
Ja.
Weil, also das wäre alles schön, nur wenn das beides parallel läuft und parallel sein muss, ist es schon ein bisschen herausfordernd.
Ja.
Und auch da sind wir wieder beim Glück. Ich bin wirklich ein Glückskind. Ich bin so eingebettet in einen tollen Freundeskreis und die alle mithelfen und also das ist schon wirklich ein wahres Glück und dafür bin ich auch sehr dankbar. Und manchmal, weil ich auch nah am Wasser gebaut bin, auch gerührt. Also es berührt schon mein Herz.
Aber ist das nicht schön?
Ja, wunderschön.
Weil dann da so viel zurückgespielt wird. Dir wird viel zurückgespielt, was du dein Leben lang auch gegeben hast.
Vermutlich.
Ja, 100%.
Aber es ist schon schön. Das tut gut. Das tut schon gut. Und darum bin ich auch guter Dinge, dass ich bis 15. November, spätestens 15. November Schlüsselübergabe beim Bommerwastel.
Boah, das ist die Deadline. Wahnsinn. Das heißt Weihnachten in Graz. Ich mag so dieses Gefühl jetzt gerade so, auch wenn das so ein bisschen was Wehmütiges, eine schöne Emotion schwingt da gerade mit. Ich möchte es nutzen für eine Kategorie und eine Rubrik in meinem Podcast, die nennt sich
Die Fragen aus dem Schilcherland.
Mhm. Da überlege ich immer, gibt es Menschen, die so irgendwie so ein Schnittpunkt sein könnten bei mir und meinem Gast oder meiner Gästin. Und da habe ich bei dir auch überlegt und geschaut und mich umgehört und habe dann sehr naheliegend jemanden gefunden und ich möchte dir eine Sprachnachricht vorspielen mit einer Frage an dich oder Fragen an dich. Und ja, liebe Helena, spitz mal deine Ohren.
Ja, besonders, ich höre nämlich ein bisschen schlecht.
Genau, wie ich auch schon. Ja, so. Ich suche. Jawohl. So, vielleicht kennst du sie an der Stimme schon. Lassen wir diese Person doch einmal zu uns sprechen.
Hallo, liebe Jasmin und hallo, liebe Helena. Seitdem ich ein kleines Mädel war, und es ist jetzt doch schon mittlerweile etwas länger her, darf ich, wenn ich dich sehe, Tante Heli nennen. Das dürfen wahrscheinlich gar nicht viele. Das ist immer verknüpft mit einer ganz herzlichen Umarmung und das ist sehr wertvoll für mich und sehr liebevoll und dafür bedanke ich mich sehr bei dir. Meine Frage an dich. Welche Kindheitserinnerungen hat dich geprägt und welche Kindheitserinnerung magst du gerne weitertragen? Ich wünsche dir alles, alles Liebe und Gute. Dein Mädel.
Meine Doris. So lieb, Ma. Die Doris Jauch, ja, sie wirklich, und ich fühle mich so geehrt, wenn sie auf mich zukommt, mich umarmt und sagt, Tante Heli.
Weißt du, es ist so lieb.
Ja, also Kindheitserinnerungen, wir sind ja aufgewachsen wie die jungen Hunde. Es war ja mitten im Sulmtal und drum, auch wenn ich nach Graz ziehe, ich wäre im Innersten meines Herzens immer eine Sulmtalerin geblieben. Und ich bin aufgewachsen zwischen Leibenbach und Sulm und wir haben Krebsen gefangen. Wir haben Krebsen auf den Sandbänken mit einem alten Topf mit diesen geflickten Töpfen da, mit diesen Alu-Schillingen und haben die Krebsen da gesudelt drinnen. Also ich habe mit meiner Mutter Wäsche geschwemmt im Bach und habe wissentlich und willentlich die Wäschestücke ausgelassen, damit ich hineinköpfen konnte und nachschwimmen konnte und die wieder herausholen. Also es war eine Freiheit. Es gab für uns, das können sich die Kinder heute gar nicht vorstellen. Mhm. Es gab nur ein Gesetz: Wenn es finster ist, seid ihr zu Hause. Also diese Kindheit, diese wilde Kindheit, und die so schön war, wenn ich an die, was es heute auch so selten gibt, die Regenpfützen, nach dem Regen, und wenn du da reingestiegen bist, und der Schlamm ist zwischen den Zehen, und der Schlamm war lauwarm, und der hat sich da zwischen den Zehen angeschmiegt, das Gefühl, ich spüre es heute noch. Also diese Kindheit war sagenhaft. Und was ich auch, aber schon auch mit dieser Kindheit verbinde, natürlich war es auch, wir haben Kinderarbeit, hat dazugehört. Ich habe schön oft mit dem Schicksal gehadert. Aus dem Dorf, die Dirndln haben manchmal schon spazieren fahren dürfen und ich habe als Gymnasiastin mit der Mutter Mais gehandelt. Ne? Ja, war so. Andererseits, ich habe arbeiten gelernt. Ich habe bei meinem Bommerwastel die ersten Jahre, ich habe sehr viel selber gemacht, weil ich es konnte.
Genau.
Ja. Aber diese Kindheit, das war unvergleichlich, diese unglaubliche Freiheit. Mhm. Und auch dazu der glückliche Umstand, dass mein Vater, so streng und so kompliziert die Geschichte auch gewesen sein mag, aber doch der Meinung war, ich soll ins Gymnasium, das war damals bei Dirndln, das Dirndl braucht nicht weitergehen, genau. Die heiratet eh. Mhm.
Braucht keine Höhere Schule besuchen.
Ja. Mhm. Und dass ich die Möglichkeiten gehabt habe und da hast du schon gemerkt, und ich, Wissensdrang muss schon, also auch bin gern in die Schule gegangen, ich habe gern gelernt, ich klinge blöd, aber es war so, weil ich all das Wissen wie ein Schwamm aufgesaugt habe. Und daneben, also der lange Schulweg, ne? Ich habe auf meinem Schulweg ein bisschen Drama war immer dabei bei mir. Ich habe in der ersten Klasse meine Finger abgefroren.
Was?
Das war knapp. Darum habe ich auch Krüppelfinger.
Ach,
da ist eine chronische Gelenksentzündung später dazukommen, dass man im Spital aber nicht erkannt hat. Im 56er Jahr waren die Verhältnisse in den Spitälern nicht so wirklich. Und dann habe ich drinnen noch Scharlach bekommen. Also ich war ewig weg. Und die Lehrer, mein Vater hat gemeint, ich soll wieder von vorn beginnen. Und die Lehrer hat gesagt, kommt gar nicht in Frage. Und dann hat sich glücklicherweise herausgestellt, weil mir war unendlich langweilig im Spital. Und da habe ich beordert, meine Schulunterlagen müssen mir nachgeschickt werden. Und ich habe drinnen dann Schule gespielt. Ne? So. Und mein Vater hat gemeint, aufhören. Und dann bin ich eben in die Schule gekommen und habe vor Freude festgestellt, ich war ein Kapitel weiter als die in St. Martin.
Nein. Ach so, das war's dann. Na bitte.
Wahnsinn.
Ach, hey, du warst schon ein Schlauer, hä?
Ja,
du bist der Schlauer. Ne? Du
ja, also wissbegierig.
Ja, genau.
Ich wollte immer wissen.
Neugierig. Und
neugierig,
genau.
Ja. Immer. Mhm. Bis heute.
Ja, schön. Du, es gefällt mir total, dass die Doris da jetzt irgendwie sowas angestachelt hat.
Ja.
Wann beginnt deine Erinnerung an die Doris auch? Wie ist die Doris in deinem
Leben? Du, die Doris, das war ja so, meine Eltern haben dann das Sägewerk in Kleinstetten und wir sind von Graschach, wo ich geboren worden bin, nach Kleinstetten gezogen. Und da hat man zu mir immer gesagt, ich sei die neuzeitliche Berchtel. Weil wenn ich durchs Dorf gegangen bin, letztendlich bin ich mit einem Schock Kinderheim gekommen. Ich weiß auch nicht. Und die Doris gehört auch dazu. Aber auch die Kraus-Petra. Und also das war, die ich habe Kinder magisch angezogen.
Ja. Ich glaube, du eine fantasievolle Frau bist und offen und lustig. Und das ist für Kinder immer spannend, oder?
Ja, das ist
so jemand
da. Und aus dieser Zeit ist eben auch Doris ist dann schon die nächste Generation und die haben das 1:1 übernommen.
Ach, wie herrlich. Da freue ich mich total. Danke, Doris. Schicke gleich so hinaus zu dir.
Bussi,
danke,
Doris.
Ach, wie herrlich.
Nein, das ist schon.
Vor allem immer so zwischendurch, wenn jemand anders auch so eine Perspektive einbringt.
Ja.
Danke vielmals.
Ja, und die Doris macht mich immer glücklich, wenn sie singt. Neben euch, aber die ist schon, das ist schon schön.
Oh ja.
Ja.
Talk Up Hof, der Schilcher Podcast.
Talk Up Hof, der Schilcher Podcast.
Kindheit, Jugend, Berufsleben. Ja, wir haben schon viele Stationen, haben wir jetzt durchgemacht, wir zwar. Eine weitere Station, also wo du die komplette Region mitgeprägt hast. Ich habe es eingangs bei der Anmoderation ja gesagt, ist, dass du die Gründerin, die Mitgründerin und eine ganz wichtige treibende Kraft warst, dass das Greithaus so zum Greithaus wurde, wie man es kennt in St. Ulrich und wie man es über die Grenzen hinaus kennt.
Ja, es ist mir eigentlich, ich habe es nicht beabsichtigt gehabt, es ist mir in
wie
den Schoß gefallen.
Wie ist denn das passiert?
Ja, es hat...
Du, mal zuerst stoßen wir an. Komm, das
machen wir
uns. Ich zwar nichts mehr, aber...
auf die Kunst. Schilcher ist auch eine Kunst.
Also genau, wie ist das passiert?
Es ist mir eher in den Schoß gefallen, weil es ist... es hat an der Führung gehappert, also es war eher, das Schiff hat ein bisschen geschlangelt und führerlos dahin. Und da bin ich halt über Nacht dann die Chefin von diesem Greithaus geworden. Also ich war ja, ich war die Obfrau vom Kulturverein und ich war aber gleichzeitig auch die Leiterin des Greithauses. Und war natürlich nicht, selber auch nicht überzeugt. Und da habe ich aber mit dem Erwin Zankel, das war unser Chefredakteur, gesagt, Erwin, was soll ich machen? Und der Erwin sagt, du lebst da draußen. Die erwarten das von dir, dass du jetzt einspringst, dass du hilfst. Es war halt, es hat halt es galt halt, das Haus in Schwung zu bringen. Mhm. Oder weil halt der Stillstand war.
Mhm. Kein Geld, kein Programm. Dann muss ich dass ich dazwischen reingrätscht, dann war es wahrscheinlich auch, habe ich das falsche Wort verwendet, weil eigentlich warst du so das Schwungrad für das Greithaus. Das Schwungrad, war nicht die Gründerin, sondern das Schwungrad, die Wiederbelebung.
Ja, und mit dieser Stütze vom Erwin Zankel, der gesagt hat, nütze deine Verbindungen und schau, mach das Beste draus. Und dann habe ich wirklich 10 Jahre lang schon wie ein Also du musst dir vorstellen, ich habe einen vollen Job. Ich war in Führungsposition in der Kärntner Zeitung, war verantwortlich für die Ausgaben, war als Chefin vom Dienst. Habe also, bin um 10 am Abend ins Auto gestiegen, habe zum Glück ein Handy gehabt mit Freisprechanlage und habe dann angefangen, meine Kandidaten fürs Greithaus abzurufen. Ich bin in der glücklichen Lage gewesen, das waren alles Künstler. Künstler schlafen in der Früh, werden eh erst abends richtig munter. Das heißt, ich habe die meisten Verträge auf diese Weise und ich habe das, im Grunde genommen habe ich das Greithaus in diesen 2 Stunden hineinfahren, herausfahren, nach Graz zur Arbeit, habe ich das Greithaus mitgeleitet. Ne? Und ich habe natürlich, ich habe schon viele Verbindungen gehabt, und das, ob das der Hermann Nitsch ist oder wer auch immer, weil dadurch, dass wir am Bocuse haben wir ja immer unsere Weinkost gehabt, und da haben wir ja immer alle möglichen Leute eingeladen und auch betreut, und die Marion Mitterhammer und die alle, die waren schon in meinem Zirkel drinnen. Und das war dann schon auch ein Glücksfall. Ne? Und der Hermann Nitsch war ja der Zweite, der mich übrigens zum Trinken gebracht hat. Ich war ja bekannt, ich war eine begehrte Nachttaxifahrerin, so. Weil alle anderen durften trinken und ich habe eh nichts getrunken. Ich bin halt dann bis 4 Uhr früh stocknüchtern, Hollerettel, ja, mit den anderen, habe die anderen durch die Gegend chauffiert. Ne? Und beim Hermann Nitsch, bei der ein Skandale Grande, die Eröffnung der Ausstellung, und da kommt der Hermann auf mich zu um Mitternacht und sagt, mit dir hast's nichts, wenn's gar nichts saufst. Und dann ich kann Hermann nicht immer enttäuschen. Die Anni Lanz, unsere Barchefin, die hat schon glitzernde Augen gehabt, ist schon mit dem ersten Glas Rotwein da gewesen. Und deshalb vertrage ich auch Rotwein besser, weil mit dem habe ich üben angefangen. Aber ich muss natürlich dazu sagen, der erste Schluck und ich habe weiche Knie gehabt. Ja, ja, aber es ist bis heute so, ab und zu, wenn ich ein Glas Rotwein erhebe, denke ich mir, Hermann, so ist Leben.
Du, und nicht nur das hat er angestoßen anscheinend bei dir, sondern der hat ja, oder überhaupt deine Arbeit im Greithaus, so avantgardistisches und alltagstaugliches zusammenzubringen, ist sowieso immer noch die große Kunst, oder? Ja. Und du hast das gut geschafft im Greithaus auch. Und da habe ich ein Zitat dann aufgeschnappt, das dürfte anscheinend im Zuge von der Nietzsche-Ausstellung gewesen sein oder so. Nämlich das Beispiel, dass eine Bäuerin, ja, aus St. Ulrich, aus der St. Ulricher Gegend irgendwie gesagt hat, zum eben dieser Kunst, ja, das mit dem eigenen Leben verglichen und hat gesagt, so aus dem, so ein Zitat herausgerissen, wenn wir daheim eine Sau abstechen, schaut's auch so aus.
Ja, genau so.
Okay.
Und auch, dass manche sind kommen und gesagt, ich verstehe nichts davon, und ich gesagt, das lasse ich nicht gelten. Kunst ist der Bereich, wo du nichts studiert und nichts gelernt haben musst. Es ist eine Gefühlssache. Und du gehst rein und du kannst sagen, das Bild gefällt mir, das Bild ist mir wurscht, oder das Bild stößt mich ab. Das sind die 3 Dinge. Und dann kannst du überlegen, wie wirkt das Bild auf dich, was sagt es mir. Aber dafür brauche ich keine akademische Bildung. Und das habe ich eben auch in St. Ulrich versucht, den Leuten beizubringen. Jetzt kommt's rein. Ne? Und die mit dem Sauerbestechen war ein Hammer. Die war ein Hammer. Wir haben schon immer wieder versucht, von weit her sind sie bald gekommen, die eigenen muss kriegen.
Genau.
Und da haben wir halt viel mit Kindern gemacht. Und wenn dann die Malitant und der Babyonkel kommen, das erste Mal vielleicht noch zögernd, aber der eine Babyonkel und die andere Malitant sind geblieben und sind wiedergekommen. Mhm. Wenn das nicht den Neffe oder sonst wie da unten auftritt, und wir haben immer, also bei den Ausstellungen, wir haben immer jedes Jahr eine Kinderbuchausstellung gehabt. Also. Und da war immer der große Auftritt entweder von der Volksschule oder vom Kindergarten. Dann haben wir ein Kindermusical gehabt. Also da haben wir schon versucht, über die Jugend und natürlich noch bei jeder Ausstellung einen großen Workshop. da hat's einmal, der Peter Sendl hat bei uns ausgestellt und wir, die Kinder haben gewusst, er liebt, er und seine Frau, die lieben, die Susi, die lieben Totenköpfe.
Aha.
Und wir haben Workshop gehabt, haben seine Werke nachempfunden und die Kinder sagen, den machen wir doch. Und dann haben sie eben Totenköpfe modelliert und haben sie ihm überreicht und der Peter hat zu weinen begonnen.
Ist das süß.
Und diese Totenköpfe, wenn du die Familie Sengl in ihrem Wohnzimmer besuchst in Wien, sind in der Vitrine sind noch immer diese Totenköpfe.
Wirklich?
Die Geschichten sind übrigens alle da drin.
Genau. Und das ist, hier liegt ein Buch, da wird der Louis wieder ein Foto davon machen. Auch.
Ja.
Dieses Buch, das ist erst vor kurzem erschienen jetzt, gell?
Ja.
Wann ist es fertiggestellt worden und veröffentlicht worden?
Im Mai.
Im Mai. Mai.
Mhm. Ja.
In diesem Buch sind all diese Geschichten drinnen.
Ja, also die ersten 13 Jahre.
Ja, bitte, das waren wichtige Jahre. Total
ja, ist es schon. Das Kind laufen lernen ist an der Teenager kann dann schon selbsttätig weiter tun. Ne?
Wie hast du das von dir heraus überhaupt auch geschafft, von der Energie her, wenn du sagst, du hast immer noch deinen Job gehabt und mit dem Kreithaus? Wie viele Jahre hast du das parallel laufen lassen und wann hast du den Schnitt einmal gegeben?
Neun Jahre. Mhm. Von 2000 bis 2009 ist es parallel gelaufen.
Wahnsinn.
2009 bin ich dann in Pension gegangen.
Mhm.
Mhm. Und dann war es, die letzten 4 Jahre waren leichter.
Ja, das glaube ich.
Ja.
Woher hast du die Energie bezogen dafür?
Du, ich glaube, ich bin eine Rosnatur. Ich weiß es selber nicht. Und vielleicht ist auch Bommerwastl diese Quelle.
Mhm.
Und es ist auch ein Ort, also weil alle sagen, schlafst du, wenn man mich nur lässt, ich schlafe wie ein Ross. und das bringt schon wieder, also ich war immer voll entspannt und das bringt schon wieder Kraft zurück.
Mhm.
Und ich mag es gern. Ich tue gern. Ich tue einfach gern. Ich bin eine Macherin.
Ja.
Dann denkst du nicht, oh, das ist so anstrengend, weil einfach vor Freude am Tun.
Herrlich. Ja, und ich schaue dir an und deine Augen glänzen und ich merke richtig, wie in mir das Feuer anfängt auch. Also
ja.
du hast eine große Gabe, Feuer zu sprühen,
ja.
anzustecken, mitzureißen, das ist herrlich. Also da fühlt man sich so lebendig.
Ja.
In deiner Nähe fühlt man sich extrem lebendig. Also ich spüre das ganz gut.
Ja, das ist schön. Ja,
großartig.
Es ist sehr wirklich. Es gibt nichts Schöneres als das Leben hier und jetzt.
Ja.
Ja.
Lass uns noch ein bisschen zurückblicken an die Zeit vom Kreithaus. Was hast du an Erinnerungen, wo du sagst, also das war der größte Erfolg, den ich einfahren habe können fürs Kreithaus?
Du, das lässt sich gar nicht so an einem Punkt. Einer der größten Erfolge war zweifellos die Nietzsche-Ausstellung. Mhm. Aus einem einfachen Grund. Es ist ein Skandal daraus geworden und wir waren über Nacht bekannt. Und wir sind in den Hauptnachrichten des ORF gewesen. Und das schaffst du in 1000 Jahren normal nicht. Und du kannst noch so viel Werbebudget haben, wirst du das nicht schaffen, als wenn plötzlich heißt, Bischof Capillari verbietet Hermann Nitsch das Orgelspiel. Damit hat's ja begonnen. Ich rufe den Hermann an und sage, du, würdest du bei uns ausstellen in St. Ulrich im Greit? Und der gute Hermann hat gedacht, na ja, umgebauter Pfarrsaal, nicht? Was halt so üblich ist, nicht? Am Land. Und dann haben wir ausgemacht. Der Hermann war mit der Rita, mit seiner lieben Frau, auf dem Weg nach Neapel. Da hat er ja schon sein Standbein in Neapel. Da hat er ja eine große Anhängerschaft. Und die beiden haben kundgetan, auf dem Weg nach Italien, nach Neapel, fahren sie über St. Ulrich. Und das war in der Karwoche. Und wir erwarten Hermann und Rita und der kommen, der Hermann steigt aus, ich führe ihn hinein, so ein Schwein, und mache dann die Tür zum Saal auf. Und das habe ich oft genossen, weil es ist die Arena-Form ist natürlich einzigartig.
Mhm.
Und dann der Hermann kriegt Augen, stützt sich aufs Geländer, schnauft einmal ausgiebig, und du hast gemerkt, wie in seinem Kopf die Ausstellung abrattert. Und er hat gesagt, Ja, das machen wir. Und das ist seine, in diesem Jahr seine größte Ausstellung geworden.
Wirklich?
Ach. Und dann draußen auf der Straße stellt ihn der Pfarrer und sagt, Herr Nietzsche, ich habe gehört, Sie spielen alle, also er komponiert und tut er ja. Ne? Und dann hat er gesagt, möchten Sie nicht bei uns Orgel spielen? Der Hermann, Feuer und Flamme. Ja, gern. So, dann ist Ausstellungsaufbau mit vier Herren aus St. Ulrich. Großartig. Der Franz, der Rupert und die, wie sie alle geheißen haben, die waren unglaublich, sie sind ja so praktische Menschen bei uns in der Region, weil du ja noch viel selber magst. Ne?
Ja, genau.
Und die haben, der Hermann, dem sind die Augen rausgefallen, wie die für seine Orgien- und Mysterienbilder, da war unten im Gang, haben eine totale Verlattung aufgebaut, um die Stoß an Stoß zu hängen.
Aha.
Und die haben das natürlich, die Stempel perfekt hinbekommen und die mit den Staffeln gearbeitet und die waren natürlich wirklich legendär, ist eine Geschichte. Der gute Franz steht da und schaut ein Orgien-Mysterien-Fotobild an und sagt, pfui Teufel, dass ihm nichts graust. Hinten steht der Hermann und sagt, Franz, ein bisschen mehr nach rechts. Der Franz dreht sich um und sagt, gern, Hermann.
Herrlich.
Meine Seniorenbande, die waren so gut, dass der Hermann gesagt hat, er würde sie am liebsten mitnehmen, weil der ist gerade in einem Bundesmuseum, hat er alle Leiden erlitten, weil halt die beamtete Hängerschaft anders agiert als mein Franz und mein Rupert und mein Hans. Das und das war wirklich, das war Kontakt. Und der Hermann schaut so und sagt, ich hätte am liebsten mit nach Italien nehmen. Und die Senioren haben wirklich kurz überlegt, ob das nicht er
ist. Du kriegst einen Autobus und so, wie wäre das, wenn ich da meine Zelte abbrechen würde? Mei, spannend.
Ja. Und dann war es eben am Tag der Eröffnung, ist in der Früh schon losgegangen, weil da gab es damals den Pornojäger Huema. Huema hat er heißen. Ne? Und der hat in der Früh angefangen, die Faxgeräte lahmzulegen, hat die Gemeinde voll gefaxt, also sie sollen einschreiten, sie sollen diese schändliche Tun, der hat den Hermann immer verfolgt, sie sollen diese schändliche Tun stoppen, hat den Bezirkshauptmann aufgefordert, er soll einschreiten, er soll dem ein Ende bereiten, also es war turbulent.
Du musst ich kurz fragen, dieser Pornojäger, was?
Das war einer, der überall auf, der hat auch ehrlich? Die haben ja auch,
also, der alles angeprangert hat oder so.
Und, ja, der hat alles angeprangert.
Der irgendwo in
das
Österreich
war ein Gott sei bei uns, also ganz ein, und Rechtsausleger, also der war allgemein in Österreich als Pornojäger.
Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe.
Ja, nein, ist schon okay. Und hat sich auch eben, denn der Hermann war halt auch einer seiner Lieblinge. Gut, dann wäre das erste einmal abgehackt gewesen, denn Pornojäger, den haben wir übertaucht, die haben alle die Faxe weggeschmissen, auch im Land, also auch beim Büro vom Landeshauptmann ist auch. So, am Nachmittag ruft mich eine Kollegin von der APA an und sagt, wie ist das, der Bischof hat das Orgelspiel vom Hermann. Ich muss dazu sagen, der Hermann war beglückt von dem Orgelspiel. Mhm. Der ist immer wieder, während wir die Ausstellung aufgebaut haben, dass sich hinausgestohlen, ist in die Kirche gegangen, hat Orgelspielen geübt. Und er hat sein Assistent, der Alexander, weil seine 10 Finger haben nicht ausgereicht, für seine Interpretation. Und der Alexander ist mit einem Stecken dabei gestanden und hat noch die restlichen
Touren.
Ja, es war herrlich. Na, und die Gabi sagt, der Bischof hat das verboten. Sag ich, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Und dann haben sich schon andere Zeitungen gemeldet, was ist das, also Orgelspiel. Und ich habe dann natürlich, weißt du, Krisenmanagement, sagt zum Hermann, du, notfalls, dann organisiere ich eine bewegliche, ne? Das ist eine mobile Eule. Ja, ja. Und der Hermann sagt, und du hast gemerkt, wie zart besaitet die eigentlich war. Er hat gesagt, nein, das will ich nicht. Wenn ich in der Kirche nicht spielen darf, dann spiele ich halt nicht. Mhm. Und dann hat sich's aber ergeben, dass wir aus der Bredouille gekommen sind. Ich muss dazu sagen, mir ist es deshalb so leicht geschehen. Mich hat dann im Laufe dieses Nachmittags auch noch mein Vorstandsvorsitzender angerufen, das war damals der Horst Birker, und hat gesagt, ich entschuldige mich für den Bischof und egal wie, ich stehe hinter dir. Also das war schon, hat schon gut getan. Ne? Und dann hat sich herausgestellt, dass der Bischof hat gesagt, er hat dem Pfarrer von St. Ulrich ein Fax geschickt. Die Geschichte war nur die, der Pfarrhof in St. Ulrich hat kein Faxgerät gehabt.
Hoppala.
Also konnte der Pfarrer das Fax nie empfangen nehmen. Also hat der Hermann gespielt. Aber ab dem nächsten Tag war verboten. Der Tumult war unendlich. Erstens die Headlines. Bischof verbietet nicht das Orgelspiel. Zip 1 meldet. Es war ein Wahnsinn. Es war wirklich ein Wahnsinn. St. Ulrich ist übergangen. Der Kogel ist explodiert. Leute haben dann später erzählt und gesagt, wir sind beim Abendessen gesessen, haben gehört, das in den Nachrichten, haben alles fallen lassen und gesagt, auf nach St. Ulrich, da müssen wir dabei sein.
Herrlich.
Und das war wirklich, die Kirche war überfüllt. Draußen am Pfarrplatz sind die Leute gesessen, auf den Mauern, am Boden. Der Malitoni, unser Cheftechniker, hat Lautsprecher draußen aufgestellt gehabt. Und der Hermann hat gespielt. Der hat so gespielt, dass die Wände irgendwann vibrieren anfangen. Und wir haben das mitgeschnitten, haben daraus eine CD gemacht und haben diese CD später dann bis nach Japan verkauft.
Im Ernst? Nein, im Ernst.
Und später dann, ich mag den Egon Capillari, ich schätze ihn sehr, trotzdem, trotz allem und immer. Und weil er auf seine Weise ein ganz feiner Mensch ist. Und irgendwie bei ihm hat aber dieses St. Ulrich noch immer gegraben. Und wir haben dann Firmung gehabt. Da war ich sogar Firmenbegleiterin, weil unser Pauli Kraus, Firmling war. Und da hat er, da war sein Pfarrertreffen, die Versammlung hat er immer versammelt in Bayern im Jänner. Und da ist er zum Toni Neh gekommen, das war damals unser Pfarrer, und hat gesagt, ich will in St. Ulrich firmen. Und der Toni sagt, das geht nicht, wir firmen heuer in Bölfingbrunn und St. Ulrich ist zu klein. Und der Herr Bischof hat gesagt, ich will trotzdem in St. Ulrich firmen. Und so kam es auch. Er hat in St. Ulrich gefirmt und er hat in Bölfingbrunn gefirmt. Mhm. Und zuerst war eben bei uns die Firmung und dann unsere, und ich habe ja gewusst, Egon Capillari schätzt die freie Rede. Also, und wir haben, also der Pauli und der Maxi, die haben da die Mikros in der Hand gehabt, die haben diese Firmenmesse gerockt. Und er war so glücklich und das hat ihm so gefallen, dass er in seiner, wer nicht ausgewusst hat, wohin, ist er den Mädeln in den Haarschopf gefallen, in die schöne Firmenfrisur. Oh,
dann hat er Glücksgefühl.
Weil er sich einfach so gefreut hat.
Oh,
und dann kam's. Dann haben wir den ehrenwerten Herrn Bischof ins Kreuthaus geleitet. Und ihn dort schnurstracks einmal am Schüttbild vom Hermann Nitsch vorbeigeführt. Weil solange ich im Kreuthaus war, ist ja vom Hermann Nitsch ein Schüttbild gehängt im Foyer. Und dann hat er gestanden, hat er gesagt, ja, hat auf den Hermann, aufs Schüttbild gesagt, ja, wir haben uns aber getroffen, wir waren Kaffee trinken und haben uns ausgesprochen. Also die zwei waren später dann noch d'accord.
Du hast es schon geschafft, irgendwie die Leute so zusammenzubringen, gell? Das war, ist schon.
Ja, es sind schon viele außergewöhnliche Dinge gelungen. Mhm. Schön.
Hast du eigentlich jemals daran gedacht? Ich meine, da liegt jetzt natürlich ein Buch vor uns, aber ich denke mal, all das, was du zu erzählen hast, das wäre ja, das würde nicht nur in einem Büchlein Platz finden, sondern es wäre eine Serie an Biografie.
Ja. Nein, das habe ich noch nicht gedacht. Nein. Ich habe mein Grafiker, der Christoph Lang ist ja ein wirklich ein begnadeter Grafiker aus Kleinstetten, der auch dieses Buch gemacht hat. Ich meine, das Cover, man beachte es, das ist das Dach vom Greithaus. Das sind die einzelnen Ziele. Und der hat natürlich schon, der meint schon, dass man vielleicht noch doch noch ein zweites Buch, und da gibt's von mir Reisegeschichten, da sind schon etliche zusammen, schauen wir mal. Jetzt muss ich einmal siedeln.
Genau, eins nach dem anderen.
Und Haushalt auflösen.
Ja, nein, ich würde da jetzt auch nicht drängen in irgendwas.
Aber es kann schon noch was kommen.
Ja, schauen wir mal. Ja. Ach, herrlich. Das würde ich auch, es wäre sehr schade, wenn all diese, also ich bin ja total froh, dass ich das jetzt schon festgehalten habe, gell, für, das wird konserviert, das wird in die unendlichen Weiten eingehen, unser Gespräch.
Und schon mal. Ein Kapitel in meinem Leben haben wir vergessen.
Wir sind ja noch gar nicht fertig.
Weil ich bin dann, als ich in Pension gegangen bin, hat eigentlich vorm Styria-Tor schon der Direktor Jöbstl von der HLW in Deutschland
gepasst. Ja, ich habe mir das aufgeschrieben. Ja. Du hast ja nach deiner Zeit im Greithaus nicht nur HLW Deutschlandsberg, habe ich mir aufgeschrieben, du hast im Bereich Print, Praxis und Medienmanagement dort unterrichtet.
Unterrichtet, ja.
Aber du hast ja, aber habe ich das hingeschrieben, das muss ich gerade nachschauen.
Ah, du meinst das Schilcherland, LAG?
Ja, das auch. Und aber du warst da... Einen Diözesenweg hast du auch beschritten. Was bedeutet
800
das?
800 Jahre Diözese. Ja, da haben wir auch was gemacht. Ja.
Okay.
Ja. Aha. Ja. Also, ich muss dazu sagen, ich bin bekennende Christin. Mhm. Ich sage nicht Kerzelklucken, aber ich bin froh, dass ich einen, also ich stehe zu meinem Glauben. Mhm. Ja. Okay. Und da bin ich eingeladen worden, 800 Jahre Diözese, und da haben wir etliches unternommen in unterschiedlichen Regionen. Wir haben mit jungen Leuten gearbeitet. Das war eine sehr spannende Geschichte. Und einen Pumpspeicher habe ich auch geholfen verhindern.
Echt?
Ja, da haben wir so schöne Wanderausstellungen gemacht. Die fünf Fotografen, die Sulm und den Seebach in all ihren Varianten fotografiert haben, mit ganz unterschiedlichen Zugängen. Und da habe ich dann eine Ausstellung gebaut, und das war eine Wanderausstellung, mit der sind wir durch zwei Bezirke gewandert. Zuerst durch Deutschlandsberg und dann durch Leibnitz. Weil wir gesagt haben, die Menschen müssen selber wissen, was auf dem Spiel steht. Mhm, genau. Ihre Trinkwasserreserven.
Das geht nicht nur mit Worten, das braucht man in Bildern dann auch, gell?
Ja. Ja. Mhm. Und das war aber toll. Also das, und wie das vorbei war, weil du gefragt hast, und gedacht, jetzt habe ich alles erledigt, jetzt kann ich gehen.
Und dann war HLW.
Und dann, nein, da beim Punkt, die HLW, da habe ich 7 Jahre, also das war eine schöne Zeit, aber dann war genug. Also mit 67 dann noch in der Klasse stehen, es ist ja dann eine Zumutung für die Kinder.
Ja, war das toll, junge Leute begleitet.
Das war ganz toll. Wir haben zweimal Schüler machen Zeitung mitgemacht. Wir haben bitte den Kulturführer Schilcherland gemacht. Ja.
Mhm.
Und die Schrift und das alles, was heute noch ist, das ist von damals. Mhm. Und das war ein Matura-Projekt. Da haben 4 Schüler den Kulturführer gemacht, auf allen Medienbereichen. Webseite, Printprodukt, Video, Internetauftritt. Okay. Also das war wirklich toll. Das war ein Matura-Projekt.
Aha,
und das war meine letzte gute Tat, also, weil ich war ja viele Jahre auch bei der, wenn man schon Schilcher-Podcast, im Schilcherland, da haben wir ja auch an der Zukunft gearbeitet. Das war die LAG, diese Liederaktionsgemeinschaft gibt es ja noch. Und da war ich lange Zeit.
Mhm. Mittlerweile Marke Schilcherland gibt es, gibt viele.
Marke, und an dem haben wir gearbeitet.
Also du warst immer dort dabei, wo etwas Neues entstehen musste oder Veränderung passieren musste eigentlich auch. Gell?
Ganz banal gesagt, neugierige Uschel.
Okay, hat, wenn du das so sagst.
Man hat es immer leicht gehabt, mich zu überreden, letztendlich. Ja. Weil einfach die Neugierde immer gesiegt hat.
Ja.
Und es ist heute noch so, wenn einer irgendeinen so, was sagt, merke ich, dass mein Hirn schon arbeiten anfängt. Ich meine so, sei still, gib eine Ruhe. Weil es ist, ich muss da eine Automatik eingebaut haben.
Mhm. Das war total schön. Total schön. Und nicht nur Ideen zu spinnen und nicht nur zu sagen, das und das, sondern eben, wie du gesagt hast, du bist eine Macherin.
Ja.
Du bringst
auch
Dinge zum
es
Leben.
Es umsetzen, das gehört schon auch dazu. Ne?
Ja.
Papier produzieren kann man bald.
Ja, das stimmt. Mhm. Ja. Mhm. Du hast viele Leidenschaften, viele Lieben. Gell? Und eine davon ist auch Musik, gell?
Ja, obwohl ich nicht singen kann.
Ich bin ja der fester Meinung, dass jeder Mensch singen kann.
Nein, ich bin so quer. Ich liebe Oper genauso und mag auch ein schönes Volkslied, ein echtes.
Ja, genau.
Also auch das, also da ist, und natürlich dann die Musik, die dich halt so im Laufe des Lebens prägt, oder?
Herrlich. Und du hast mir, ich habe dich gebeten, jeden Gast und jede Gästin bitte ich immer, hey, hör mir ein paar von den Lieblingsliedern, All-Time-Favorites, Lieder, die einen durchs Leben begleiten, vielleicht sogar, welche Titel gibt's da?
Ja.
Und du hast mir ein paar genannt. Und liebe Helena, wir haben uns einen Titel ausgesucht und würden gern ein Lied spielen für dich.
Ja, super. Und welches habt ihr ausgesucht?
Tja, das sage ich jetzt noch nicht. Wir gehen Musik machen, Luis.
Wir gehen Musik machen,
Dürfen wir? Helena? Ja, okay. Bist du bereit?
Ja.
Super.
Der Wunschsong.
Understand the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physical, only logical. You must try to.
Heart, when a heart can be broken.
Lieblingslieder auch von der Tina Turner geschickt hast.
Ja, weil so eins allein geht, kann man nicht sagen.
Geht auch gar nicht, oder?
Ja, ja.
Es gibt immer einen Pool an Songs, die einen begleiten im Leben, oder?
Nein, aber die gute Tina ist schon...
Boah, hast du das jemals live gesehen? Hast du das live einmal erlebt?
Ja,
wirklich.
Ich war ja mal in Liebenau.
Wann war das? Welches Jahr war das?
87,
88? Ja, ich weiß nicht, ja. 87, so. Weil da sind die alten Granden aufmarschiert. Nein. Der Alois Buntigam-Bauer, Bunddirektor und Co. Das hätte ich sehen sollen. Mein Lieber.
Vor lauter Freude aufmarschiert? Oder?
Ja, vor lauter Freude. Natürlich. Lucky, Lucky.
Oh ja, die Tina Turner, sexy Lady, oder? Fantastische Frau, ja. Du hast ja schon erzählt, auf was du dich schon sehr freust und in Graz bist, gell? Schauspielhaus besuchen, das Abo endlich.
Ja,
alles zu leben. Gibt's etwas von deinem kulturellen Schaffen auch und das Leute zusammenbringen und von deinen Projekten, die du früher also initiiert hast und vorangebracht hast. Gibt es noch etwas, was dich begleitet, was du noch weiterführst?
Ja, ich...
Und weiterführen wirst und willst, oder?
Naja, ich muss mich jetzt wirklich ganz neu orientieren. Mhm. Dass ich nichts mache, ist sicher ausgeschlossen.
Mhm. Also ich schreiben schon, wirst du.
Na, schreiben weiterhin. Werde ich sowieso. Ich schreibe gern. Mhm. Und ich fühle mich manchmal als beglückende Dorfschreiberin. Die einen brauchen einen Nachruf, die anderen brauchen... Weißt? Und ich mag es gern. Und warum soll sich jemand anders quälen, wenn es mir leicht... von der Dipse geht. Und also das ist ja wirklich. Und ich mag es gern. Und das ist schon. Aber ich bin jetzt, als ich ein bisschen das erste Mal mein Wohnungsumfeld erkundet habe, beim Botanischen Garten der Universität vorbeigegangen und habe dort gesehen, da gibt es einen Freundeskreis und da werde ich einmal schon schauen. Und dann, ich weiß nicht, vielleicht geht es auch in Richtung Hospiz. Das kann ich noch nicht sagen. Das weiß ich nicht. Unterstützen werde ich weiterhin die Lena Kremser mit ihrem wunderbaren Projekt. Und ich werde auch selber, weil es auch sich gut ausgeht, schauen, dass ich halt zwei Dirndln dort in Nepal die Schule ermögliche und da, wenn die Lena Hilfe braucht. Also das gefällt mir schon. Mhm. Aber sonst schauen wir mal.
Ja. Das wäre etwas auch für die Shownotes, denke ich mal. Diesen Link von der Lena Kremser für dieses Projekt, das möchte ich auch reingeben. Gell?
Das wäre schön.
Ja. Möchte ich hinaustragen zu euch, die ihr zuhört. Ja, unbedingt.
Nein, das ist wirklich eine tolle Sache. Mhm.
Wie herrlich, genau. Und du hast ja auch vor dem Einschalten vom Mikrofon hast du erzählt, dass du erst kürzlich eine Trauerrede gehalten hast. Du bist auf vielen Wegen jetzt weiter unterwegs. Also du wirst nicht müde, immer wieder Neues anzufangen. Du schaust da Dinge an. Das ist so klasse.
Ja, es sind so schöne Sachen. Mhm. Und es ist auch, wenn du Hinterbliebenen Trost spenden kannst und es denen ein bisschen leichter machen kannst oder dafür sorgen kannst, dass sie eine schöne Erinnerung an die letzte Verabschiedung haben. Ist schon ein Glück. Es macht schon auch glücklich. Ne?
Ja.
Es ist schon ein Glück.
Mhm. Ist das ein Thema, mit dem du dich auch beschäftigst? Hast du schon vieles gerichtet oder daran gedacht?
Eigentlich
schon?
Gar nicht. Ich müsste jetzt irgendwann einmal meine Unterlagen zusammen und ein bisschen das regeln. Mit dem noch gar nicht, weil ich liebe das Leben noch. Und dann denke ich mir, wenn es aus ist, ist es aus.
Ja. Und das eine hat ja nichts mit anderen zu tun. Ja. Nur wenn man sich jetzt darum damit beschäftigt und dem ein bisschen Aufmerksamkeit gibt und Dinge regelt, heißt es ja nicht gleich, dass ich Todessehnsucht habe, gar nicht. Ne? Aber Dinge unter Dach und Fach bringen ist schon gut, gell?
Das wird spannend.
Ach, wie herrlich.
Ja.
Brennt mir noch irgendwas auf der Zunge, am Herzen? Was wünscht er? Was wünscht er für die nächsten 10, 20, 30 Jahre, 40 Jahre?
Du bist ja noch schlimmer als mein Vermieter. Der hat gesagt, ich habe jetzt die Wohnung 3 Jahre gemietet, habe gesagt, ich möchte aber kommen, um zu bleiben. Und ich sage, es steht nichts, spricht nichts dagegen, noch 10 Jahre dann da zu verlängern. Mhm. Und habe ich gesagt, ja, dann wäre mir sehr leicht, weil nach 13 Jahren oder nach 14 Jahren bin ich 90. Also da wären wir dann.
Red's nochmal drüber, dann setzt euch zusammen beim Kaffee und red's nochmal drüber, wie lang die nächste Verlängerung geht dann.
Ehrlich? Nein, das ist...
Ja, gibt keine offenen Wünsche aktuell, außer dass das Siedeln jetzt gut noch über die Bühne geht.
Du, dass ich schön wär's und ich versuche auch alles dafür zu tun, dass ich der Kopf gescheit bleibt und dass ich fit bleib. Da muss man schon selber was tun. Und ja, und so können schon noch 15 gute Jahre werden.
Schon geil, ja. Ich möchte dich jetzt nicht gehen lassen, auch ohne dich zu fragen, welchen Tipp du mir vielleicht ergeben kannst, um das Kulturleben in der Region und in der Gegend gut am Laufen zu halten. Was braucht's? Was brauchen wir als Kulturschaffende, als Kreative? Was brauchen wir als Vereinsmenschen, als Mitglieder in irgendwelchen Kulturvereinen, als Leute, die gern andere anstecken möchten, sich Ausstellungen, Konzerte anzuschauen? Was brauchen wir? Was können wir tun?
Ich glaube, es wird nicht leichter. Es wird nicht leichter, weil diese Bespaßungsmaschinerie so läuft. Und das hat nichts zu tun mit Kulturschaffen. Und da muss man eigentlich, ich glaube, wichtig ist, dass die Menschen bei der Hand genommen werden. Und die Menschen dazu zu bringen, dass sie dir die Hand geben, ist gar nicht so leicht. Aber dass man die bei der Hand nimmt und ihnen einfach versucht zu vermitteln, wie schön Kunst- und Kulturerlebnis ist, wie beglückend das ist und wie viel das einem gibt. Und da darf man nicht müde werden. Und man muss schon nah am Konsumenten sein. Also man muss nah an den Menschen sein und schon auch schauen, wo kriegt man sie noch dazu? Mhm. Was nicht so einfach ist. Weil die kriegen so vorgefertigte Bespaßungs- und das ist gar nicht so einfach.
Ja.
Aber es man darf nicht auflocken. Ja, Jasmin, lass ja nicht locker.
Okay.
Kunst und Kultur muss am Land weiterleben lernen. Und es ist keine urbane Sache. Andererseits muss man dazu sagen, man darf nicht unbescheiden sein. Schau einmal, was im Schilcherland an Kultur los ist.
Ja, wirklich. Ja.
Schau, richtig was da viel los ist.
Ja, genau.
Vielleicht ist es auch klug, wenn man sich ein bisschen untereinander noch mehr verbündet. Mhm. Aber immer, und das glaube ich, das ist auch ein bisschen, ist auch nicht leicht, der Blick über den Tellerrand. Ich weiß nicht, wie das ist, man ist so mit Gleichgesinnten und dann sudert man in seinem eigenen Saftel und alle, ja, und alle sind sie einer Meinung und alle sind sie happy, aber da musst du über den Tellerrand hinausschauen. Ist manchmal kann's hart werden,
ja, genau.
aber ich glaube, das würde schon dazu gehören.
Mhm. Ja, da muss ich mir auch bei der Nase nehmen, ganz klar, ja. Man brodelt so mit sich dahin, ja.
Ja,
nein, es
und,
ist wichtig,
und dann
sich Zeit nehmen.
Ich meine, der Saal ist voll, aber das sind halt immer die gleichen Verdächtigen. Ne?
Ja.
Und genau. Da gehört es, und ich habe kein Rezept, vor allem auch du musst auch dafür sorgen, dass nicht die Biologie irgendwann deine Publikumsfrage löst. Ne?
Ja, genau. Mhm. Stimmt. Yes. Ich glaube, ich werde zukünftig viel öfter anrufen, fragen.
Ja, bitte. Und geht es auch in die Schulen, geht es in die Berufsschulen. Also da einfach mit den Reden, da mal sagen, hey, was stellt ihr euch vor?
Genau.
Einladen, kommt einmal, macht ihr mit uns einen Workshop, sagt uns, was euch gefallen würde.
Mhm. Genau.
Du, und wenn 80% daneben gehen, aber 20% sind wertvolle 20%. Versuch einmal dir vorzustellen, auch wenn das nur ein geringer Prozentsatz ist, streich alles, was Kultur ist, weg. Das wäre eine armselige Situation. Ja. Eine äußerst armselige Situation. Darum gilt es, für Kultur zu kämpfen.
Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war, ich meine, es könnte jetzt noch stundenlang weitergehen, weil du unermüdliche Geschichten parat hast, in denen man gleich so enge tauchen kann und versinken kann. Es ist ja unglaublich. Also ich war einfach so baff zwischendurch und habe gar nicht gewusst, wo ich nachfragen hätte sollen können. Ihr Lieben, die ihr zuhört, so ist es. Ich sitze auch mit offenem Mund gegenüber und staune über diese Wahnsinnsfrau, die heute zu Gast war. Danke, Senorita.
Dankeschön.
Und ihr, wenn euch das gefallen hat, was ihr da heute gehört habt und überhaupt, tragt die Infos zu Talk ab Hof hinaus. Ja, steckt andere damit an. Podcast hören ist was Tolles. Das ist echt Abenteuer im Kopf. Und da wird die Fantasie beflügelt. Und ja, ihr seid, wenn ihr Talk ab Hof hört, seid ihr eigentlich immer mit dabei. Ihr sitzt mit uns da rund um diesen Tisch und seid mitten dabei in unserem Gespräch. Und hey, wir trinken jetzt noch ein Schluckerl Frizzante, Schulcher Frizzante auf euch und stoßen an auf dass es uns gut geht, dass es euch gut geht, die ihr zuhört, und dass wir uns bald wiedersehen und wiederhören. Alles Gute
dir. Danke vielmals.
Tschüss. Das lasse ich jetzt noch drauf, das sollen alle hören. Wie es mir geht, ich bin noch einmal drauf bei dem Podcast. So, und jetzt stopp ich ab. Jetzt stopp ich. Tschüss. Ihr Lieben, abonniert den Podcast, damit ihr die kommenden Folgen nicht versäumt. Und falls ihr direkt mit mir in Kontakt treten wollt, schreibt mir gerne eine Nachricht auf Facebook, Instagram oder per Mail. Alle notwendigen Infos dafür findet ihr in den Shownotes. Psst. Hey, und wenn ihr in der Gegend seid, dann schaut's bei uns im Hofladen bei Jasmin Louis vorbei. Bis dahin, alles Gute und habt's euch gern.
Talk ab Hof, der Schilcher Podcast.
Talk ab Hof, der Schilcher Podcast.